Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 196. Heute sprechen wir über das WWE Performance Center. Und nicht nur das, wir haben ja einen von unseren Leuten, der noch diese Woche das Performance Center besucht hat und euch ein paar Eindrücke aus erster Hand und von vor Ort liefern wird. Außerdem beantworten natürlich eure Fragen, die ihr uns mal wieder fleißig eingeschickt habt. In diesem Sinne, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, der ist heute auf der einen Seite, der Kai. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
So, und in der anderen Leitung, aus dem fernen Orlando, zurückgekehrt vor ungefähr 10 Stunden, 11 Stunden, der Christian Dürre von Computec. Schönen guten Tag.
Hallo.
Ja, ne, das ist ja schon so eine gute Reise gewesen. Chris, ich habe es gerade schon gesagt, bevor ich hier mit dem Housekeeping loslege. Du bist erst gerade aus Orlando wieder zurückgekommen. Ganz kurz, was hast du in Orlando getrieben und was erwartet quasi unsere Hörer jetzt in den nächsten, keine Ahnung, 60 bis 90 Minuten?
Ich wurde von 2K eingeladen zu einem Preview-Event von WWE 2K19. Das erste Mal anspielen und ich habe quasi so das Luxuspaket bekommen. Ich wurde dann eingeladen, das anzuspielen im WWE Performance Center, inklusive Tour durch das Center geführt von Matt Bloom, der uns da begrüßt hat. Und da lief dann halt auch viel von dem Talent rum, konnte man so ein bisschen mit quatschen. Velveteen Dream war die ganze Zeit am Zocken. war ziemlich cool. Können wir ja gleich näher drauf eingehen, aber erstmal möchtest du doch Patreon und Steady und Abenteuer18.de oder was auch immer unterbringen.
Genau das. Das übliche Housekeeping gibt's natürlich gleich zu Beginn. Ihr wisst da draußen, wie ihr uns erreichen könnt. Es gibt natürlich Facebook, Twitter, es gibt Instagram. Uns gibt's auf YouTube inzwischen. Da kommt jetzt in Zukunft auch noch deutlich mehr. Natürlich auch, weil Chris hat es gerade schon angedeutet, er war bei den Kollegen von 2K in Orlando und hat da WWE 2K19 angespielt. Ich wiederum werde quasi in der Woche nach diesem Podcast in London sein, werde da auch das Spiel anspielen, werde jede Menge Gameplay capturen können, werde das bei uns auf dem YouTube-Kanal hochladen. Also wer sich da für Videospiele interessiert, sollte da vorbeischauen. Und auch da kleine Ankündigung hier. Wenn alles glatt geht, kann ich da auch noch einen WWE Superstar interviewen. Nähere Infos dann dazu in der Woche oder kurz nach dem Event. Wir werden sehen. Lasst euch auf jeden Fall überraschen und schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Und ansonsten, ihr wisst, wenn ihr uns unterstützen möchtet, sprich, dass wir mehr so coole Sachen machen hier, ne, weil das ist ja auch alles immer mit ein bisschen Aufwand verbunden, dann geht einfach auf Patreon oder auf Steady vorbei. Da haben wir jede Menge exklusiven Content gegen einen kleinen Obolus, den ihr uns da in die Kaffeekasse schmeißen könnt. Das sind, wenn ihr alles haben wollt quasi und kein Merchandise haben wollt, sind das $5/5 €, also nicht so wirklich viel. Und da haben wir jetzt auch zuletzt sehr viele neue Sachen nachgeliefert. Es gab das Interview mit WXW Tag Team Champion Avalanche, haben wir da reingehauen. Wir haben die erste Ausgabe von Gastspiel mit Christian Michael Jacobi da veröffentlicht. Auch sehr coole Insights, gerade was so es angeht, wie sieht ein Promoter das aktuelle Fansein quasi an und was erwartet er da so ein bisschen und was verspricht er sich davon? Ansonsten haben wir auch noch jetzt ganz aktuell eine kleine, Aktion zwischen quasi Power Wrestling und Headlock und den Giganten. Da haben wir einen Special Podcast, der nur bei Power Wrestling und nur bei Headlock erscheint, mit Markus Holzer und Michael Schäge-Schwarz. Five vs. Five heißt das Ding und die beiden Jungs sprechen da einfach über Trash-Gimmicks. Auch das aktuell und nur auf Patreon und Steady, also schaut da gerne vorbei. Und damit ist auch der Werbeblock an dieser Stelle vorbei.
Nein, ist er nicht.
Weil Chris noch was sagen
genau,
möchte.
Genau, jetzt will ich nämlich auch noch Werbung machen. ich habe nämlich natürlich auch ein paar Interviews geführt bei NXT, wollte ich schon sagen, im Performance Center, mit Alexa Bliss, Cesaro, Elias und niemand anderem als AJ Styles. Und wenn ihr die sehen wollt, dann haltet doch ab Donnerstag die Augen offen auf dem YouTube-Kanal von PC Games, denn da werden die nacheinander veröffentlicht. Plus natürlich auch Preview von WWE 2K19. Vielleicht auch ein kleines Let's Play. Muss ich mal gucken, ob der Ton hingehauen hat. Habe ich gegen einen englischen Kollegen gezockt. Schaut da noch mal rein. Und vielleicht kommt auch noch ein kleines Video zum Performance Center selbst. Das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, wie das mit dem Material hinhaut. Aber auf jeden Fall einiges an Content. Und dann noch in eigener Sache. Wir haben bei PC Games ein neues Format. Spiele aus der letzten Reihe, wo ich mit einem Gast viel trinke und dabei richtig beschissene Spiele zocke, Sollte man sich auch mal angucken.
Ist ja sehr lustig. Erste Ausgabe ist, glaube ich, vor einigen Wochen online gegangen. Ist auch sehr lustig. Mit dem Lukas hast du das gemacht.
Genau, ne? Mit dem Lukas. Die zweite Ausgabe müsste nächste oder übernächste Woche online gehen. Das glaube ich, mit der Kollegin Maria Bayer-Fistrich. Da haben wir Sexy Serial Killer und den Shark Dating Simulator gespielt.
Also AAA.
Ja. Nur das Beste. Ja, genau. Und natürlich, also auch gerade den Wrestling-Content. Ich denke, da werden wir auch das ein oder andere natürlich auf Facebook und Twitter, auf Headlock natürlich auch irgendwie verlinken, weil das ist ja schon ziemlich cool, dass du da auch so die Chance bekommen hast, einfach mal da über den großen Teich zu fliegen und nicht nur das Performance Center zu besuchen, sondern auch eben quasi da vor Ort dir auch da Eindrücke zu holen und dann auch eben mit den ganzen Leuten zu sprechen. Das ist ja wirklich auch gerade bei dem relativ geschlossenen Kosmos WWE ist das ja wirklich auch eine Seltenheit, dass sie da wirklich auch mal sich so hinter die Kulissen schauen lassen. Und dann lass doch einfach mal gleich loslegen. Also Flug nach Orlando ist ja ein paar Stündchen hin. Chris, erklär mal, wie war da so deine Vorfreude und was hast du dir vor allem da Vorfeld erwartet?
Meine Vorfreude auf die Interviews und so war relativ groß, auf den Flug halt überhaupt nicht, weil es ist jetzt das dritte Mal dieses Jahr, dass ich in die USA fliegen musste und das ist halt schon nervig, so ein langer Flug.
Man muss halt sagen, bevor das jetzt irgendwie falsch rüberkommt, ne, bei mir geht das ja auch immer so ähnlich, es ist immer was anderes, ob man in Urlaub fliegt oder ob man irgendwie beruflich dahin fliegt. Und das ist natürlich auch immer was anderes, ob du nur 2 oder 3 Tage da bleibst, weil du kommst einfach dann zurück und der Chris kann das garantiert bestätigen. Du kommst halt dann irgendwie zurück nach 2 Tagen und du bist allein durch die Zeitverschiebung einfach total durch. Und das Reisen ist einfach sehr, sehr anstrengend, gerade wenn du nur so kurze Zeit hast und gar keine Zeit hast, dich zu akklimatisieren. So, nur um das mal so ein bisschen
zu sagen. Ja, genau so ist es. Also der Trip war auch geil und ich hatte auch Bock drauf. Alter, das Reisen ist schon hart, gerade so 3 Tage, also jetzt mal gestern Abend, innerhalb von 30 Stunden war ich in Orlando, in Cape Canaveral, im Kennedy Space Center, wieder Orlando, Dublin, etliche Stunden Aufenthalt und dann München und dann noch Nürnberg. Also das ist schon etwas anstrengend, die Reiserei.
Immerhin hast du es ja nach Orlando geschafft, im Gegensatz zum Kollegen Holger Büschen.
Ja.
Der hat es ja nicht geschafft, das hat man ja auf Twitter so ein bisschen verfolgen können. Der ist ja anscheinend irgendwie in Dublin quasi kurz vor der Immigration rausgefischt worden und dann verhört worden oder befragt worden und hat es dann anscheinend gar nicht mehr nach Orlando geschafft. Wie war das? Hast du da irgendwie was mitbekommen?
Ja, das war halt bei der Immigration, ne? Das ist sowieso komplett surreal, dass die da in Dublin quasi ein amerikanisches Hoheitsgebiet haben, wo du deine Immigration schon machst. Hat bei allen eigentlich vernünftig gepasst. Sie haben halt so ein bisschen mehr gefragt als sonst, weil wir auch diesen Zettel für die Einreise nicht ausfüllen mussten dann im Flug. Wo dann normalerweise hier Zieladresse und sowas draufsteht. Kennst du ja auch, ne?
Ja.
Alle kamen durch, nur Holger nicht. Und sie haben ihn da irgendwie dann erstmal warten lassen und dann noch so ein bisschen verhört. Und er muss halt irgendwie so um 1 oder 2 Minuten dann den Flieger verpasst haben.
Das ist halt echt bitter.
Und ich glaube, der nächste nach Orlando ging dann halt auch erst 2 oder 3 Tage später oder so. Und das hieß, er durfte aus Dublin wieder zurückfliegen nach München.
Ja, das ist halt echt, das ist wirklich ärgerlich und bitter und überhaupt. Da kann der Kai sich vielleicht auch schon mal drauf einstellen, ne? Also keine dummen Sprüche an der Grenze, weil, wie du jetzt ja auch erzählt hast, für dich geht's ja dann nächstes Jahr zu WrestleMania, wenn ich das nicht komplett falsch mitbekommen habe.
Das stimmt und ich würde einfach gar nichts sagen. Also würde ich da zurückgeschickt werden, ich würde einfach sagen, ich kette mich jetzt hier in Dublin fest und mache nie wieder irgendwas anderes.
Hast du schon gebucht, die Tickets und alles?
Ist alles schon fest, ja.
Geil.
Deswegen aber, also wirklich, das muss ja der Horror sein, wenn du da irgendwie hinfliegst und dann sagen die, es ist ja nicht so, dass sie sagen, irgendwie in Frankfurt, ja, nee, geht nicht, sondern du fliegst nach Dublin und dann sagen die, nee, sorry, du kannst wieder zurückfliegen. Also auf wie vielen Leveln das nervig sein muss, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, normalerweise dürftest du aber kein Problem haben. Du machst ja dann ja dein Ess da.
Ja, eben, genau, das ist ja alles
so. Du bist ja quasi im Urlaub da. Ja.
Ja.
Und ihr wart ja, ist das als Arbeit dann da, ja, ne?
Ja, klar, wir sind ja für die Arbeit da. Und Holger hatte halt ein Ess da, ne? Und keine Ahnung, was er da gesagt hat, dass die irgendwie, keine Ahnung, nachchecken wollten, ob er Journalist ist oder so, ne? Und hatte dadurch dann wahrscheinlich das Problem. Und ich habe ein Journalistenvisum.
Ja.
Ich kann dann so durch.
Oder die, das ging mir halt genauso.
Ja, die PR kann ja auch so durch. Da ist es ja egal, die machen ja keinen Journalismus da.
Ja, das, also ich habe das ja damals auch für vor 4 oder 5 Jahren, als ich zum ersten Mal zur E3 nach Los Angeles geflogen bin, habe ich ja vorher auch diesen Gang gemacht und habe mir dann auch an der Botschaft ein Visum geholt, weil das einfach, wenn du da einer journalistischen Tätigkeit nachgehst, ist es einfach sinnvoll, ein Visum zu haben, weil wenn du dann sagst, ich bin im Urlaub oder sonst irgendwas, dann kannst du relativ schnell da in Probleme geraten oder zumindest wirst du dann längere Zeit befragt. Ansonsten gucken die einfach nur da rein und wenn du sie sehen, dass du hast ein Visum, dann lassen dich einfach da durch. Ich weiß nicht genau, wie es bei Holger gewesen ist, aber ja, Einreise in den USA ist immer ein bisschen tricky und lass es dann doch mal so zum Performance Center an sich kommen. So,
ja, ist spannender als
Ami-Reise Geschichten.
Obwohl, es war schon krass, wir sind ja am 11. September geflogen.
Auch das noch.
Ja. Deshalb haben sie auch genauer kontrolliert. Es hatten auch alle Flüge Verspätung. Und wir standen in dieser ewig langen Schlange da bei der Immigration-Behörde. Und auf einmal dann, Ladies and Gentlemen, we ask you for a moment of silence for the victims. Und also, oh Gott, nein, ey. Ne? Dann die ganzen amerikanischen Officer da dann total betroffen, stehen sie da und so, ja Gott, jetzt die Klappe halten, ich will eigentlich nur in meinen scheiß Flieger rein. Ne? Schlimm, was da passiert ist, aber boah, Leute, ne? Ich verpasse meinen Flieger. Und dann ist es erstmal ruhig, so eine Minute lang, und dann auf einmal fangen die halt auch noch an, dann siehst du auf dem Bildschirm wehende amerikanische Flagge und hörst, dö, dö, dö. So ein Trauermarsch, der dann noch geblasen wird. Ne? Und das war halt so surreal. So schlimm das alles war, ich musste so ein bisschen aufpassen, nicht anfangen zu lachen. Weil das halt so richtig so klischee-amerikanisch war.
Ja, klar. Ja, so sind die Amis dann nun mal. Aber ich meine, das ist auch ein wichtiger Teil inzwischen von deren moderner Geschichte. Also insofern kann man das sogar schon fast verstehen und man sind da natürlich sehr drauf
erpicht, dass das auch im Leben hat. In Irland bei der Immigration.
Ja.
Das war einfach so bizarro World.
Ja, kann ich nachvollziehen. Naja, lass es mal zur Richtung Performance Center hier gehen. Also, Performance Center eröffnet worden am 11. Juli 2013, natürlich in Orlando, Florida, wir haben es gerade eben schon gesagt, eine riesengroße Trainingsanlage, die nicht nur ja quasi ein eigenes Gym oder ein wirklich modern ausgestattetes Gym beinhaltet, sondern natürlich auch wirklich eine medizinische Abteilung, da kann Chris wahrscheinlich auch gleich ein bisschen was drüber erzählen und natürlich vor allem auch den Trainingsbereich, der wohl, soweit ich weiß, aus 7 Ringen besteht, und die ganze Anlage ist 26.000 Square Feet groß, also ein unglaublich weitläufiges Areal. Vor dem WWE Performance Center hatte WWE ja Farmligen, also zum Beispiel FCW oder auch davor OVW. Und daraus ist das quasi alles so ein bisschen erwachsen eigentlich. Man hat gemerkt, man braucht eine eigene Trainingseinrichtung an einem Ort, wo man wirklich gezielt quasi Talents fördern kann und auch Talent aufbauen kann und wo man auch wirklich aktiv, wie soll man sagen, Charaktere formen kann und den WWE-Stil beibringen kann. Und dafür ist das WWE Performance Center eigentlich gemacht. Und Chris, am besten erklärst du hier gerade mal, wie sieht das so von außen aus, wenn man davor ankommt und wie ist das aufgebaut?
Das ist ziemlich unscheinbar eigentlich. Also es ist halt so ein bisschen außerhalb von Orlando, in so einem Gewerbegebiet, würde ich fast sagen. Und von außen ist es echt unscheinbar. Also das ist gerade halt bei uns Kack-Nerds, wir lesen WWE Performance Center draußen und wissen, was drin ist halt. Aber sonst wird da jetzt wahrscheinlich niemand irgendwas Tolles drin vermuten. Wenn du durch den Haupteingang reingehst, ist halt vorne so ein kleiner Empfang und dann kannst du halt durchgehen, entweder direkt in die Trainingsanlagen oder halt in den Writers Room, wo sich beraten wird. Dahinter sind dann Gänge mit einem Greenscreen-Raum, da kamen wir gerade rein, da wurde eine Promo gehalten, das war recht lustig. Verschiedene Sachen für Tonaufnahmen und Lagerräume natürlich, ein kleiner medizinischer Teil, wo halt gerade viel Regeneration angesagt ist, für die von der Verletzung halt wieder herkommen sollen. Dahinter ein sehr großes Gym mit allen möglichen Trainingsgeräten und dann kannst du eigentlich schon reingehen in diese ja, in diese große Trainingseinrichtung mit diesen 7 Ringen. Und hinter den Vorhang, ja, also sie haben ja so eine Entrance Stage da drin, durften wir natürlich nicht gucken. Dahinter sind natürlich auch noch Räumlichkeiten, aber das ist dann halt eher so Backstage-Gedöns.
Backstage-Gedöns.
Ja,
gut. Was denkst du, was ist da? Quasi Besprechungsräume und so Personalräume oder was ist da?
Ich denke mal, da sind halt auch die Locker-Rooms und sowas mit.
Ja, okay.
Und ja, halt auch Personalräume und so. Ja, eben sowas. Also, es ist wahrscheinlich im weitesten Sinne jetzt nicht so interessant, was da läuft. Aber, also, wie gesagt, diesen Writers Room oder Meeting Room, wo dann auch Triple H und die anderen sitzen und sowas, den durften wir ja auch sehen. Aber da ist halt einfach ein langer Tisch. Den hat man auch hier bei Breaking Ground zum Beispiel auch gesehen, dann oft, wo dann der Vertrag unterschrieben wurde und sowas. Wenn einem dann gesagt wurde, du kommst ins Main Roster oder sowas.
Was ich irgendwie ziemlich krass finde, ist, also woran ich gar nicht gedacht habe, ist, dass, also wenn ich so ans Performance Center denke, denke ich ja, okay, also ist irgendwie ein Gym und Ringe und dann trainieren die. Aber ich weiß nicht, ob es da nur mir so geht, aber dieses ganze Drumherum, so Auftreten und dass Promos trainiert werden, so Promo-Classes und so, also irgendwie, das sind so Sachen, an die denke ich gar nicht. Oder auch, dass man da sagen kann, ich übe jetzt mal meinen Entrance zu machen. Also irgendwie das, da habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht, dass man ja all diese Sachen auch irgendwie oder auch irgendwo und dann halt da im Performance Center trainieren muss. Ich denke immer so, ja, okay, du trainierst eben, wie du wrestlst, aber all dieses Drumherum, das Auftreten, Promo, bla, 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 da habe ich irgendwie nie so wirklich drüber Gedanken gemacht, fällt mir gerade mal auf.
Ja, das ist ja so, sie haben ja unfassbar viele Leute mit verschiedenen Backgrounds da. Du hast da teilweise Komplettpakete aus dem Indie-Bereich, die alles schon eigentlich irgendwie gut können, wo dann halt auf Kleinigkeiten hingearbeitet wird, die man noch verbessern kann. Und dann hast du natürlich welche, die vielleicht Charisma haben und irgendwie ein tolles Auftreten, weil sie auch schon TV-Erfahrung haben, können aber überhaupt nicht wrestlen. Und du hast natürlich auch Leute, die noch gar nichts können, die einfach irgendwie, was weiß ich, ein Cheerleader- oder Bodybuilding-Background haben und einfach nur das Aussehen haben, aber erstmal alles von der Pike auf lernen müssen. Da gibt es halt dann verschiedene Trainingsteams und auch Trainingsstufen und verschiedene Trainer natürlich damit bei, wo ihnen das beigebracht wird. Ich hatte ja auch eben mit Alexa Bliss gesprochen und ich hatte sie halt auch gefragt, wie sehr ihr NXT halt geholfen hat, sich zu verbessern und ihren Charakter zu entwickeln. Und da meinte sie halt auch, dass sie zu denjenigen gehört, die halt überhaupt keine Vorkenntnisse hatten. Sie konnte nicht wrestlen, sie konnte nicht reden, sie hatte keinen Charakter. Und dass sie alles eben bei NXT gelernt hat und da dann auch eben mit den Verantwortlichen gesprochen hat, was möchte sie für einen Charakter haben, was soll der für Wesenszüge haben, wohin soll er sich entwickeln, was soll so dessen Motivation und dessen Standpunkte sein. Und das In-Ring-Geschehen dann halt eben mit Leuten wie Matt Bloom oder Norman Smiley und sowas dann entwickeln. Das ist ziemlich interessant, wenn du das so siehst. Die haben ja auch verschiedene Trainingsgruppen. Der Ring in der Mitte ist der Ring mit den am weitesten Fortgeschrittenen. Da konntest du dann halt so Leute sehen wie ein Johnny Gargano oder ein Ciampa und sowas, die da trainieren.
Darf ich ja ganz kurz mal eingrätschen? Ja? Man denkt, so als Indie-Fan denkt man ja immer so, ja, die Jungs, die müssen da ja gar nichts mehr lernen oder sonst irgendwas. Die sind ja schon perfekt, ne?
Was
lernen die denn da? Genau, die können ja schon alles, weißt du, die können ja schon 6 High-Cross-Bodies nach draußen zeigen, muss man sozusagen. Was stellst du dir vor, was da genau bei denen noch verändert wird? Weil zum Beispiel bei jemandem, wo man es ja ganz eklatant sieht, dass der sich massiv verbessert hat, zum Beispiel jetzt ist jemand wie ein Kyle O'Reilly, den ich bei NXT viel, viel besser finde, als er die ganze Zeit über bei in den Indies gewesen ist. Also was sind da gerade so von wirklich erfahrenen Indie-Leuten oder auch erfahrenen NXT-Wrestlern Punkte, wo man sagt, ja, daran feilen die dann noch oder geht es da eher so um die Kleinigkeiten?
Ich denke, in dieser Trainingsgruppe, wo eben auch Kyle O'Reilly dabei war und Adam Cole, da geht es eher noch um Kleinigkeiten. Und was du halt merkst, es ist nicht einfach so dieses du machst jetzt mal das und du machst das so und so, es ist ein Miteinander alles. Sie arbeiten alle miteinander und geben ihre Erfahrung weiter an die anderen. Und Matt Bloom erzählte uns auch, Shawn Michaels ist ja mittlerweile auch ein Coach, im Performance Center. Den habe ich leider nicht gesehen. Ich glaube, dann wäre ich aber auch komplett ausgemarkt und hätte ihm die Füße geküsst oder so. und der sagte, das schönste Kompliment für ihn wäre gewesen, dass Shawn Michaels irgendwie nach seiner ersten Woche zu ihm gekommen ist und hat gesagt so, wow, ich habe hier jetzt in dieser Woche so viel gelernt, dass ich noch nicht wusste. Sowohl von euch Trainern als auch von den Jungs im Ring, was die mir gesagt haben. Das hätte ich nicht gedacht nach meiner langen Karriere so, ne? Und das merkst du halt. Es wird viel miteinander gesprochen. Auch wenn einer von den eigentlichen Head Coaches nicht da ist. Ja, wenn jetzt gerade nur irgendwie Gargano und Adam Cole gegenseitig ein paar Headlocks ansetzen und sowas. Dann siehst du, wie ein Ciampa oder ein O'Reilly auf einmal dazwischen kommen und sprechen mit den beiden und sagen, hier, da, an der Ecke, da setzt du falsch an, mach das so, das sieht heftiger aus oder sowas. Es sind halt viele Kleinigkeiten, aber durch dieses Miteinander entsteht da sehr viel. Es wird halt einfach die gegenseitige Erfahrung weitergegeben, während bei anderen Ringen dann halt viel einfach so diese Muscle Memory trainiert wird. Also, ich durfte nur einen einzigen Ring filmen, weil sie wollten nicht, dass, also sie wollten anscheinend Kayfabe waren, sie wollten nicht, dass man auf Video hat, wie sich Ciampa und Gargano und eben die Undisputed Era untereinander absprechen und sowas.
Was? Ich dachte, die hassen sich alle.
der Ring, den ich jetzt filmen durfte, da waren Fabian Aichner, Marcel Bartel, also Axel Dieter Junior, und Keith Lee unter anderem dabei. Und da war halt sehr viel einfach Routineabläufe. Das war immer 10-mal Whip-In in die Seile und dann ein Angriff. Dann wird der Nächste eingetaggt und dann geht's andersrum. Dann wird der den Whip-In ausgeführt hat, in die Seile geschleudert, 10-mal und dann wieder ein Angriff und sowas. Das ist halt diese ganzen Abläufe, halt, dass das organischer wirkt. Und natürlich auch für die Ausdauer, denn ich glaube, wenn du so zum 8. Mal in die Seile gehst, dann geht das auch so ein bisschen
auf die Pumpe, auf jeden Fall. So, ne? Ja. Was mir, ich habe das sowas ehrlich gesagt noch nie gesehen. Also man kennt das ja, dass man so Drill-Trainings quasi macht, wo es dann darum geht, dass dann einer so und so oft in die Seile federn muss und so weiter und so fort. Aber dass man quasi das dass der Ausführende dieses Whip-Ins quasi den anderen noch weiter festhält und dass man quasi so in so einer Art, das ist ja wirklich nicht nur die Choreografie, aber das ist ja quasi fast wie ein Tanz, den die da vollführt haben. Ne? Immer die gleichen Abläufe und immer die gleichen Bewegungen. Das habe ich in der Form noch nie gesehen. Also ich meine, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich nicht bei so vielen Trainingseinheiten dabei gewesen bin in meinem Leben, aber das war für mich auf jeden Fall was Neues. Und ich habe mich erst gefragt, so, ist das irgendwie hier, ist das ein Fehler bei der Aufnahme? Weil Chris hat es ja uns auch netterweise rübergeschickt und ihr könnt euch das Video dann gerne auch auf der Facebook-Seite von Headlock anschauen. Das ist mal was ganz anderes. Und es geht, glaube ich, einfach darum, dass du jede einzelne Aktion zu jedem Zeitpunkt absolut 100% beherrschst und dass du da selbst bei so Basics wie einem Whip-In, was ja wirklich eine der Anfängeraktionen mehr oder weniger ist, dass du da gar keinen Fehler machst und dass es eben auch immer gleich aussieht und immer einen ähnlichen Impact hat, oder?
Genau das ist es, glaube ich. Es ist halt diese Basis, du hast den anderen immer die ganze Zeit am Patschehändchen, wenn du ihn hereinwirfst, ja. Das ist halt einfach diese Basis und davon ausgehen halt härtere Whip-Ins. Und aber dadurch, dass sie sich halt auch die ganze Zeit halten und da reinhauen und eben auch in dem Sinne nichts passiert, außer dass sie in die Seile laufen, ich glaube, das ist halt auch unter anderem auch so eine vertrauensbildende Maßnahme einfach. Denn die Jungs müssen sich gegenseitig halt im Ring total komplett vertrauen können. Und da ist halt dieser Rückhalt immer noch, dass du den an der Hand hast wahrscheinlich auch. Das ist halt so eine Mischung aus beidem. Also ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn man das so sieht, wie die da arbeiten.
Was ich mich halt noch frage ist, gibt's denn da auch so einen Ring, sag ich jetzt mal? Zum Beispiel jetzt gerade bei dem, wo wir gesagt haben, so die können ja eigentlich schon alles. Gibt's da auch so ich sag mal, wenn du jetzt in den Indies kämpfst, kämpfst du sicherlich anders, als wenn du jetzt in einem WWE-Ring kämpfst, der irgendwie sagst, okay, da ist die Hardcamp-Seite, da ist das und das. Wird da auch irgendwie drauf geachtet, dass man diesen speziellen Umgang mit Kameras auch im Ring fragt? Also, weil zum Beispiel, wie wir jetzt schon 100-mal gesagt haben, so eine Daniel Bryan Cattle Mutilation, die wird irgendwie bei einer normalen Kameraführung nicht so geil aussehen, weil es halt Moves gibt, die musst du irgendwie zur Kamera machen, die musst du halt so zeigen, dass auch die Hardcam das erfasst. Gibt's das irgendwie auch? Wird da auch drauf geachtet?
Ja, es ist aber, wenn du da stehst, nicht so eindeutig. Also der Ring in der Mitte, wo die oberste Trainingsgruppe ist, das ist quasi auch der Aufführungsring, sage ich mal. Das sind halt die Routiniers, die sowieso in dem Kameraring arbeiten. So. Und wenn jetzt eben sowas trainiert wird mit Entrances oder eben auch Matches, die da halt probeweise geliefert werden, ist das auch in diesem Ring. Das ist ja auch der zentral zur Entrance Stage aufgebaut ist, so wie es quasi in der Full Sail auch ist, wenn sie NXT aufzeichnen, dass sie sich darauf konzentrieren können, wo muss ich hingucken und so. Das ist schon ganz clever gemacht, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch noch drei Matches gesehen, die extra für uns da gezeigt wurden.
Das finde ich übrigens auch witzig. Entschuldige, wenn ich da reingrätsche, aber das finde ich übrigens auch witzig, dass man quasi für die Presse, du warst ja nicht, ich vermute mal, es waren ja nicht nur deutsche Pressekollegen da, sondern es waren ja wahrscheinlich auch internationale Journalisten da, oder?
Ja, also es waren die Europäer waren da.
Okay,
Den
die
Tag
Europäer,
später
okay.
kamen die Amis.
Wie viele wart
Aber
ihr?
das mal.
Einmal ganz kurz.
Ja.
Och,
Ungefähr.
40
Okay,
grob
nicht schlecht.
geschätzt. Grob geschätzt. Also jetzt nicht 40 Outlets, sondern 40 Leute. Ne? Es waren ja auch einige dann mit Kameramann noch obendrein und sowas da.
Ja. Aber ich finde es halt eben echt lustig, dass man quasi so für die Presse exklusive Matches dann veranstaltet, so um die so ein bisschen, ja, nicht nur zu unterhalten, aber auch um so ein bisschen zu zeigen, so ja, darum geht's hier und das machen wir. Also erklär mal, was waren das für Kämpfe, wer war dabei und was habt ihr da gesehen?
Oh Gott, das jetzt zusammenzukriegen, ey. Das
Ist 3 Tage her.
ja, vor allem, wir haben jetzt natürlich nicht die Top NXT Stars gesehen, das muss man dazu sagen. Das waren noch welche, die eher so die Rookies sind mit teilweise ein bisschen TV-Erfahrung. Also es war dieser eine Typ, der aussieht wie Lenny Kravitz, war da, wo ich den Namen vergessen habe. Dann hatten wir noch ein Ladies Match, was auch eher zwei Rookies waren. Es war noch MJ, das ist so eine kleine Schwarze,
Okay.
die zu ihrer Musik auch so ein bisschen getanzt und geklatscht hat und so. Und oh Gott, wie heißt sie nochmal, die Gegnerin? Die ist auch beim Mae Young Classic gewesen. Ah. Verdammt, ich komme nicht auf den Namen. Irgendwas Lateinamerikanisches so im Namen und so zerrissene Jeans-Shorts hatte die an. Ach Gott, ich komme nicht auf den Namen, sorry.
Okay, kein Problem.
Und Heavy Machinery gegen Raul Mendoza, heißt er so?
Ja.
Und noch ein.
Okay.
Sorry, also ich habe sie jetzt nicht so präsent im Kopf, weil ich sie auch nicht so oft im Fernsehen sehe und ich bin hart gejetlaggt. Vergebt mir das. Es waren jetzt auch keine geilen Matches oder so. Es war halt wirklich einfach so ein netter, cooler Bonus, wo das gezeigt wurde. Also das Frauenmatch war zum Beispiel ziemlich schlimm.
Okay.
Ja. Aber ist halt schon cool, wenn das extra für dich da aufgeführt wird und so. Und man hat halt auch gesehen, dass die Rookies da auch Spaß dran hatten, dass sie dann mal so einen kleinen Auftritt haben, bevor sie wahrscheinlich überhaupt auf House-Shows und so oder im TV dann wirklich was zeigen dürfen. Denn es ist ja schon so eine, ja, Rangordnung, wer wann wo wie auftritt. Und da muss man sich halt eben hocharbeiten. Und also ich glaube, das hat denen Spaß gemacht und den Jungs im Performance Center, die gerade am Trainieren waren, auch. Ich habe ein paar Mal rübergeguckt zu Fabian Aichner und Marcel Bartel und die hatten offenbar Spaß.
Es war aber nicht, die eine Dame war nicht Mercedes Martinez, oder? Das ist die einzige, die beim aktuellen
Das kann
Mae Young Classic
sein.
wirklich was Lateinamerikanisches hat.
Kann das
Und
sein?
Rainer Gonzalez gibt's noch.
Rainer González? War die das? Ich weiß es
Ich
jetzt.
weiß ich schon nicht.
Boah, das müsste ich nachgoogeln.
Naja. Da gab es aber noch ein paar mehr. Es gab noch Seixis irgendwas, es gab noch Cetera, also das ist eine
Ich glaube,
Chilenin und eine Mexikanerin.
ich glaub, es war Rainer
Also.
González, kann das sein? Ich mach mal eben jetzt, ich google das jetzt. Das muss ich wissen.
Ja, aber auf jeden Fall da schon. auch eine interessante Art und Weise natürlich, wie die NXT-Talente da auch so ein bisschen vor Publikum so ein bisschen gefördert werden, weil wir haben es ja schon mal angesprochen, es gibt ja da auch mehrere Kader, die einen touren, die anderen haben quasi ihre Hausshows und natürlich auch die TV-Shows. Es geht ja immer darum, beim Wrestling auch immer Erfahrung vor Publikum zu sammeln. Und ich glaube, gerade für Talente, die ja relativ frisch bei NXT sind oder frisch in dem System sind, ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man da auch selbst vor kleinem Publikum einfach ein bisschen Erfahrung sammelt. Das haben ja, das erzählen ja selbst hier Euro-Talente immer wieder, dass es einfach darum geht, Hauptsache, dass du vor Publikum antrittst. Und dann ist natürlich da die Frage, Chris, wie waren denn da die Reaktionen? Also hat die Journalistenmenge da applaudiert und haben die mitgemacht? Oder weil man kennt das ja, dass Journalisten gerade so also aus Europa, je nachdem aus welchem Land sie kommen, wahlweise auf den Händen sitzen und einfach gar nicht reagieren oder absolute ja, Jubelbaden sind, einfach alles geil finden. Wie war die Stimmung?
Ja, die Stimmung war natürlich jetzt nicht so geil, wie wenn du bei einer echten NXT-Show bist oder so, ne? Man hat mitgeklatscht und sowas, aber das war jetzt nicht, dass da irgendwie große Chants oder sowas waren, ne? Außer die Spanier haben mal wieder irgendeinen Kack reingerufen, aber spanische Videospieljournalisten und Benehmen ist sowieso so eine Sache.
Uhuhuhu. Naja, machen wir weiter. Du hast auch erzählt, oder du hast schon im Vorfeld geschrieben, dass ihr habt ja auch eine Führung von Matt Bloom bekommen. Und da frage ich erstmal Kai, hast du eigentlich noch die alten Personas von Matt Bloom mitbekommen?
A-Train, Tensai, Albert.
Genau, Prince Albert gab's auch noch, das ist in der Anfangsphase. Das ist ja eigentlich, ich find's so ein bisschen kurios, das ist eigentlich so ein Mann, der ja offensichtlich, der war ja in Japan sehr erfolgreich als Giant Bernard, aber dass jemand, der bei WWE eigentlich so eine, ich soll mal sagen, eigentlich eine beschissene Karriere hingelegt hat, der hat ja nie wirklich so einen ganz, ganz großen Durchbruch geschafft, obwohl er ein guter Mann
war. Also das Tanzen ist, mit hier Brodus Clay war schon echt gut.
Das war ein bisschen furchtbar, aber dass der dann ja quasi so diese verantwortungsvolle Rolle da übernommen hat. Chris, erklär mal, was ist das für ein Typ und was hat der euch da so erzählt?
Ja, was ist das für ein Typ? Überrascht.
Ist der noch so gepierst?
Ja, jetzt nicht so extrem wie zur Prince Albert Zeit, aber ja, er ist schon so ein Hallodri, ne? Aber ein super netter Kerl. Also ich hätte auch irgendwie gedacht, dass er viel autoritärer auftritt. Irgendwie bei einigen Sachen, die man so auch bei Breaking Ground gesehen hat, wie er auch schon mal jemandem Einlauf verpasst, ne? Aber sehr, sehr nett, sehr umgänglich, sehr witzig. Wenn du da irgendwie einen Spruch gebracht hast oder so, ist er sofort drauf eingestiegen. Das war sowieso ein sehr, sehr lockerer Umgang. Als er uns herumgeführt hat. Er hat selbst so seine Witzchen mal gemacht und dann in diesem Greenscreen-Raum da war dann halt auch noch einer von den Produzenten hinter den Kulissen, der gerade halt eine Promo so am Aufzeichnen war und mit dem und den Wrestlern zusammen haben wir noch so ein bisschen gequatscht. Das war sehr lustig alles. Also ich glaube, sie versuchen da auch wirklich sehr so eine familiäre Atmosphäre aufzubauen. Und Matt Bloom ist da, glaube ich, der richtige Mann dafür. Also der wirkte halt so überall, wo er rumging und mit den Leuten gesprochen hat, der wirkte so ein bisschen so wie der Papa halt, ne? Der Papa kümmert sich und er schimpft auch mal, aber er weiß, was er tut und er ist auch überall respektiert, das hast du gemerkt.
Mhm. Ja, aber ich glaube, diese ganz, also ich meine, klar, diese Hierarchie ist natürlich auch da, immer noch da, aber ich glaube, man hat es inzwischen davon abgesehen, auch bei WWE, dass es quasi so ist, dass die Veterans da irgendwie die Young Boys so von oben irgendwie runterdrücken oder sonst irgendwas. Ich glaube, man hat diese Hierarchien schon aufgebrochen, war da dein Eindruck?
Ja, genau den Eindruck hatte ich auch. Also da kann jeder mit jedem reden zu jeder Zeit und ich glaube, das ist auch gewollt. Matt Bloom erzählt uns noch, das Wichtigste ist halt, dass sie auch die Leute nicht voneinander abkapseln, auch wenn es diese verschiedenen Stufen gibt in diesen Ringen. Es soll den Leuten möglich sein, mit jedem zu reden und von jedem lernen zu können. Und ich glaube eben dieses Miteinander, was sie da machen, das sorgt halt auch von alleine dafür, dass du gar nicht diese Hierarchien aus alten Zeiten hast, sondern dass die halt eben ein bisschen flacher sind. Es kann jeder jeden ansprechen und sich vielleicht auch von dem mal keine Ahnung, so eine Ladung abholen, wo er ausgeschimpft wird, weil er was verkackt hat oder so, aber auch Lob und Erfahrung mitnehmen und ich glaube, das ist ganz wichtig und du merkst einfach in diesem Raum, da ist eine sehr tolle und eben, was ich schon sagte, eine familiäre Atmosphäre.
Mhm. Kai, um dich auch mal ganz kurz so reinzubinden. Wir hatten ja letzten Jahre immer wieder so diese klassischen Entlassungswellen, die es gegeben hat, ne, wo WWE einfach mal, keine Ahnung, 10, 12 Leute entlassen hat. Glaubst du, dass das Performance Center auch dafür gesorgt hat, dass man vielleicht von diesen Entlassungswellen ein bisschen absieht und vielleicht sagt, nein, dann schicken wir vielleicht jemanden eher nochmal zurück und verändern den Charakter da oder geben dem vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit und belassen ihn da? Glaubst du, dass das Performance Center da auch so ein bisschen die Personalpolitik ein bisschen beeinflusst hat?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das Performance Center auch noch gerade dieser, ich nenne es mal NXT-B-Kader oder sowas, da sehr praktisch ist, dass du eben Leute, wo du einfach sagst, die sind gute Wrestler, die wir auch eigentlich halten wollen, die wir aber noch nicht einsetzen können, dass du jetzt sagst, okay, wir finden trotzdem irgendwas, wo wir sie einsetzen können und müssen sie nicht direkt rausschmeißen oder wir können auch mal versuchen, irgendwie da ein paar Stellschrauben zu ändern. Ich meine, das ist ja auch heutzutage, dann auf einmal tritt bei NXT oder so bei einer House-Show ein Tyler Breeze an oder sowas oder es tritt auf einmal ein Luke Harper an, wo du sagst, ey, die waren halt schon Intercontinental Champions oder sind die wieder weiter unten und machen irgendwas. Also ich glaube schon auch irgendwie, sag ich jetzt mal, wenn wir jetzt irgendwie so einen Kurt Hawkins sehen im TV, sagst du so, ja, der kann ja nix. Und ich glaube halt schon, dass auch wenn Kurt Hawkins oder sowas im Performance Center ist, dass auch so jemand super viel Wissen weitergeben kann. Dass du auch gerade durch diese Lehrschule, die du dir selber aufgebaut hast, dass du auch durch deine Wrestler, die du vielleicht gerade im Ring einfach nicht gebrauchen kannst, die aber da so einsetzen kannst, dass sie trotzdem Mehrwert haben für das Unternehmen. Dass du sagst, okay, vielleicht haben wir gerade keine Fehler oder keinen Charakter für den, aber er hat halt schon so viel im TV gemacht im Vergleich zu unseren Rookies, dass er denen da was beibringen kann, dass er denen da nochmal irgendwie sagen kann, hier, so und so ist das, aber wenn du im TV auftrittst, darauf musst du achten. Und ich glaube halt schon, dass das super praktisch ist, dass du dann sagst, anstatt dass ich den jetzt rausschmeiße, nutze ich einfach sein Wissen und lass ihn vielleicht nochmal irgendwie so einen anderen Charakter entwickeln im Performance Center. Also ich finde, das ist so eine Win-Win-Situation für den Arbeiter, für den Wrestler, aber auch für die WWE selbst.
Ich glaube, die WWE hat halt auch einfach mal gemerkt, dass einige Leute, auch wenn sie quasi nicht dafür gemacht sind, Stars zu werden, trotzdem halt einfach extrem wichtig sind bei dem, was sie tun, auch wenn sie nur Enhancement-Talent sind quasi. Wo du das gerade sagtest mit Kurt Hawkins, ja, sehe ich genauso. Das ist halt jemand, der aber auch einen Charakter verkörpern kann, der mit der TV-Kamera eben agiert. Und ich glaube, so einen Umschwung gab es damals, als The Rock zurückkommen wollte und für den Ring fit gemacht werden musste und ausgerechnet ein Heath Slater mit dem trainiert hat und den wieder fit gemacht hat. Ich glaube, das war auch so ein Punkt, wo es in der WWE angekommen ist, dass halt auch eben so Leute extrem wertvoll sein können. Und bei NXT, um das jetzt auf dieses Beispiel wieder zu bringen, Chris Hero oder Cassius Ohno, das ist ja jetzt keiner, der im NXT-TV da Bäume ausreißt. Ne? Das ist ja auch eher so gestandener Routinier in der Midcard, kannst du mal in die Uppercard schieben, wenn du ihn brauchst. Aber er ist ja jetzt nicht der Riesenstar da. Aber im Performance Center ist das ein unfassbar wichtiger Faktor einfach, dass er da ist. Weil er ist nicht nur In-Ring-Talent, so wie ich das sehe. Ich war jetzt auch zum zweiten Mal da und ich habe jetzt diesmal halt wieder drauf geachtet, weil mir das beim ersten Mal schon aufgefallen ist. Er ist eigentlich schon eher so ein halber Trainer mit. Er gibt halt seine enorme Erfahrung, die er in diesen, 2 Jahrzehnten Indies, ich glaub 20 Jahre wrestelt er mittlerweile. Müsste vor ein paar, vor ein paar Tagen war, glaube ich, sein 20-jähriges Jubiläum. Das gibt er halt einfach weiter und das ist unfassbar viel wert, denn Chris Hero, was der halt einfach für allein für eine Ring-Awareness hat, ja, dass du so jemanden hast, der halt überall auf der Welt gewrestelt hat und da, bei so einem Karat und sowas auch vor so einer wilden Crowd performt hat, ist, glaube ich, das ist unbezahlbar, so einen Mann im Kader zu haben. Und natürlich hältst du den dann, auch wenn er jetzt vielleicht äußerlich nicht der größte Superstar ist oder du auch nicht die Pläne hast, ihn zum Mond zu pushen, aber wertvoller geht's ja nicht.
Ja, man muss natürlich auch sagen, dass da gibt's auch zwei verschiedene Sichtweisen. Ne? Also natürlich haben wir Wrestling-Fans, eine gewisse Sicht auf Talente und sagen vielleicht, boah, hier der eine, der ist ja total cool und der andere, der ist dann irgendwie der Jobber und der kann eben nichts. Wrestler unter sich haben aber eine ganz andere Meinung, oftmals über die Künste, die sie da im Ring abliefern. Ne? Da sind es oftmals gerade auch die etwas unscheinbareren Figuren, die wo es dann eben heißt, ja, der weiß genau, wie es geht, der versteht halt, wie das funktioniert oder der verkörpert seine eigene Philosophie vom Wrestling. Ne? Also da gibt es ja verschiedene Ansätze und nicht unbedingt jeder, der irgendwie jetzt im Main Event gewesen muss auch dann zwangsläufig ein großer und guter Trainer sein. Ne? Also wenn wir uns mal so ein paar Namen anschauen, die bei WWE im Performance Center arbeiten, also ich glaube, wenn wir so jemanden nehmen wie ein Robbie Brooks halt, ich meine, der war natürlich in Europa, ist eine Legende, aber hat jetzt im wirklich großen WWE Mainstream halt nie irgendwie Fuß fassen können. Norman Smiley bei der WCW, sage ich mal, der hat auch nicht zeigen können, dass er der geilste Wrestler der Welt gewesen ist, aber eben, dass er, ja, keine Ahnung, unheimlich gutes Character Work irgendwie beherrscht und die Leute unterhalten kann in irgendeiner Art und Weise. Ohne Sarah Amato, Sarah Del Rey damals, war ja immer jemand, wo man gesagt hat, ja, die ist eine tolle Wrestlerin, aber auch die hat irgendwie den Sprung nach ganz oben nie so 100% gepackt. Ne? Und ich habe hier noch so einen Namen wie Adam Pearce stehen, der inzwischen ja auch, glaube ich, als Agent aktiv ist. Und den habe ich auch diverse Male dank WXW live erlebt. Und der gehört für mich einfach zu den geilsten Heal-Personas, die du einfach haben kannst. Also das war jemand, der kommt halt rein und der macht zwei Gesten und du hast sofort verstanden, was der Charakter sein will, was der für eine Persona hat, also was der quasi, ob der Heal oder Face ist, und der baut darauf auf, der hat Ringpsychologie und all sowas, und solche Geschichten sind natürlich extrem wichtig, auch an die junge Generation weiterzugeben, weil ganz viele von diesen älteren Grundlagen werden oftmals gar nicht mehr irgendwie weitergegeben. Geleitet in irgendeiner Form. Ne? Und WWE hat da nun mal geballtes Wrestling-Wissen unter einem Dach, nämlich in Form des Performance-Centers. Und das ist schon ein Luxus, den man dann hat. Plus natürlich die Gasttrainer, die man da irgendwie sich so mal einladen kann. Also Chris hat gerade schon so jemanden wie Shawn Michaels angesprochen. Ich weiß, dass auch Scott Hall war ja auch zuletzt noch mal da. Und ich habe sogar gelesen, dass Mike Quackenbush mal da gewesen ist. Also man ist sich da auch nicht zu schade, so ein bisschen von außen Leute reinzuholen und auch vom MMA und ich weiß nicht was da irgendwie reinzuholen, um da mehr Wissen reinzukriegen. Und natürlich dann auch die ganzen Fitnesscoaches. Auch da darf man es nicht unterschätzen, was da gemacht wird. Ne? Also da ist ja wirklich, das ist nicht nur Wrestling, sondern es ist auch allgemein Sportwissen, was da verbunden wird.
Ich hab mit diesem einen Fitnesscoach, den sie da haben, gesprochen, das ist der Obercoach da. Und das ist halt Klischee-Fitness-Amerikaner. So, okay. Total netter Typ, aber komplett aufgekratzt. Der kann nicht an einer Stelle stehen bleiben, wenn er mit dir spricht. Der sprintet die ganze Zeit so hin und her.
Was hat er dir empfohlen,
Chris? Und hat so einen leichten Drill-Sergeant-Ton, aber total freundlich dabei. Ja, der hat mir nichts empfohlen, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Ja? Der dachte sich auch, bei dem dicken, blassen Jungen bringt das nichts mehr. Aber das war ziemlich cool, halt wie der drauf ist, halt so voll der Sunny Boy, Drill Sergeant, whatever. Aber so, wie du dir das eigentlich vorstellst bei einem Amerikaner, der so extrovertiert, fitnessmäßig drauf ist. Total lustig.
Ja, so muss das doch sein. Aber solche Leute brauchst du da eben auch. Ich meine, die sind dafür da, um dann auch vielleicht die Leute, die gerade nach Verletzungen zurückkommen, die zu motivieren. Und wenn du dann da jemanden hast, der sagt so, ja komm, also du kannst jetzt mal dich hier ein bisschen quälen oder nicht, ist eigentlich egal. Das hilft dir nichts, sondern musst jemanden haben, der sowohl von der faktischen Vorbildung als auch was so ein bisschen Psychologie angeht, der natürlich da das wirklich 100% verkörpert. Ich glaube, ansonsten nimmst du es dem einfach nicht ab.
Genau das sagte er nämlich auch so. Er sagte, er will, dass jeder die 100% hat. Das ist sein Ziel. Und ja. Wenn jemand zu ihm kommt und ist bei 30%, dann ist sein Ziel, ihn schrittweise auf die 100 zu kriegen. Und jeder soll auf diesen 100% performen. Wie du das halt einfach weißt, ohne da gewesen zu sein, Olaf. Eigentlich bin ich total überflüssig in diesem Podcast jetzt.
Ja, das ist ja auch echt so ein Ding. Also man, schau dir mal an, wie teilweise die Wrestler sich körpermäßig verändert haben, seitdem sie bei WWE trainieren.
Ja.
Also ein Ciampa zum Beispiel, der hatte schon vorher einen guten Body gehabt, aber was der inzwischen für ein Biest geworden ist.
Aber auch teilweise einfach nach Verletzungspausen. Also ich meine, du musst natürlich. Ja auch erstmal dieses Mindset, was du, glaube ich, während einer Verletzung hast, oder so die Phase, die du da durchläufst, glaube ich, so das Schlimmste, nach dem Motto, ah, macht das hier alles Sinn? Kann ich überhaupt wieder wresteln? Wie ist das und das? Und dann kannst du erstmal keinen Sport machen. Und auf einmal sind die in einer Form, die noch zweimal so gut ist wie vorher. Also du musst dich da ja mental auch so durchprügeln, dass du dann auch die Unterstützung hast von einem Trainer, der halt nicht nur sagt so, ja, jetzt machen wir irgendwie hier 50 Squats oder sowas, sondern er sagt, du machst das jetzt und du brauchst das, weil der dich halt auch noch moralisch so dabei pusht. Ich glaube, das ist auch einfach unfassbar viel wert. Und das hast du ja auch, wenn du jetzt normal trainierst, auf dem normalen Indie-Markt hast du das ja gar nicht, weil du ja gar nicht diese Betreuung hast. Da musst du dich da ja alleine durchboxen irgendwie. Aber wenn du wirklich so einen hast, der da professionell hintersteht und dir in den Arsch tritt beim Training, aber auch sagt so, Junge, wir machen jetzt dein Comeback so geil, das ist auch wirklich eine unfassbar wichtige Aufgabe, glaube ich.
Das wollte ich auch gerade sagen, genau. Die Indie-Leute, die haben ja auch gar nicht so die Möglichkeiten, so zu trainieren, ob sie jetzt so beständig oder mit diesen ganzen Geräten, wie es halt eben im Performance Center ist. Die sind da jeden Tag und können ihr Training absolvieren und können sich ihren eigenen Trainingsplan auch richtig zusammenstellen lassen von Profis. Und so ein Indie-Wrestler, der hat dann halt auch eher mal so Fallback-Tage halt, ne? Wo er vielleicht auch gar nicht trainieren kann.
Ja, oder so nach dem
Motto, nicht möglich ist.
Einmal kurz Turbinenhalle, danach Burger King und Mc's und dann nochmal wieder zurück oder sowas.
Ja, oder
also
oder
sowas. Ja ganz oft.
Das ist es halt. Ja, und ich finde auch bei Axel Dieter Junior, da siehst du schon, dass der viel fitter ist jetzt noch. Also
das
der
ist heftig,
sah nie
wirklich.
Der sah nie unfit aus. Ja, also jetzt ich will da nie irgendwie sowas sagen, ja. Aber der sieht halt nochmal so viel krasser aus jetzt.
Er ist ja viel muskulöser geworden.
Ja, ist wirklich so.
Ja, ich habe auch letztens, da hat er auch so Fotos von sich online gestellt, alter Schwede, der Junior, weil wie gesagt, der war schon immer in einer guten Form und so und der hat ja auch immer nochmal drauf trainiert, gerade in dem letzten Jahr, wo er dann bei WXW aktiv gewesen ist und bei Progress, aber was dann da nochmal passiert ist so, das war schon aller Ehren wert, aber jetzt das ist tatsächlich auch nochmal besser und natürlich hat es nicht nur was mit Training zu tun, es hat auch was mit Ernährung zu tun, da geht es natürlich auch noch darum, dass dann jemand wirklich dir sagt, pass auf, welche Ziele möchtest du erreichen mit deinem Körper, was möchtest du sein und der sagt dir dann genau haarfein, okay, Das brauchst du an, weiß ich nicht, Proteinen, das brauchst du an Kohlenhydraten, das brauchst du an das. Das sind vielleicht noch die Ergänzungsmittel, die du dazu nehmen kannst. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Und dieses Wissen hat man ja oftmals auch gerade gar nicht, wenn du dann vielleicht auch noch unter der Woche einen normalen Job hast und dann eben am Wochenende auf Tour bist und unterwegs bist. Das ist einfach extrem schwer. Und da hat man das natürlich dann in geballter Form im Performance Center und kann sich da die besten Tipps holen. Also das ist schon nicht zu verachten. Aber Chris,
Moment. Wo wir gerade bei der Ernährung sind, ja. Sehr lustig übrigens, es wurde ein kleines Buffet aufgebaut für die Presse. Wer war der Erste, der da stand und sich einen Teller vollgeladen hat?
Du?
Nicht ganz. Keith Lee. Und was die anderen Catcher einfach sehr amüsiert hat. Ricochet stand da, of course Keith's going to eat. Und Ricochet war sehr schüchtern bei Fotowünschen.
Okay.
Ich hatte ihn halt angequatscht einfach mal, ne, ob ich ein Foto machen kann. Und das war halt irgendwie so noch voll erstaunlich irgendwie für ihn, dass Leute ihn nach Fotos fragen, hatte ich so den Eindruck. Obwohl er ja auch in den Indies schon Star war.
Aber irgendwie super sympathisch auch.
Irgendwie sehr schüchtern dabei, ja. Verwunderlich. Während dann andere doch so ein bisschen abgezockter schon sind mit sowas, wie ein Gargano oder sowieso ein AJ oder sowas.
Ja, ich wollte mich gerade fragen, erzähl mal so ein bisschen von deinen Treffen mit Wrestlern. Gab es da lustige Anekdoten? Haben sich Leute an dich erinnern können? Das ist ja auch immer sowas. Also mit Alexa hast du, glaube ich, schon mehrere Interviews. Jetzt konnte sich noch an dich erinnern.
Nee, Alexa hatte ich nur einmal kurz getroffen, letztes Jahr in Orlando. Da habe ich
ein
Foto mit ihr abgestaubt. nein, aber sie bei mir halt. Nein, war aber total lustig. Also die meisten sind ja total nett. Ich glaube, ich hatte bisher mit Dean Ambrose einen einzigen Stinkstiefel bei WWE-Interviews.
Ja.
Alexa ist unfassbar nett. Ist wirklich so. Also, ist einfach eine super liebe Frau. Die geht halt auch sofort drauf ein, wenn die merkt, du willst eher so ein bisschen spaßiges Interview machen und so. Und man merkt ihr auch an, dass ihr das selbst Spaß macht.
Mhm.
Mit Gargano? Du hast doch gesagt, dass auch Gargano super nett ist.
Ja, ich durfte ihn nicht interviewen, hatte ich leider keinen Slot. Aber ich hatte ihn abgefangen, er wollte gerade mit Candice aus der Halle. Sie haben noch so einen kurzen Stopp gemacht und haben irgendjemandem über die Schulter geguckt beim Zocken. Da hatte ich ihn halt eben angesprochen, so hey, ich sehe, du willst gerade gehen, darf ich vielleicht noch ein Foto mit dir machen? Ja, selbstverständlich, komm her. Und so, super nett einfach. Also auch sehr authentisch einfach, wie der so auftritt. Also ich glaube, das macht halt auch den Charakter im TV aus, dass er so ein authentisches Face ist, genauso wie es ein Daniel Bryan ist. Das ist ja auch, er hat ja gar nicht so viel Charakter im TV. Das ist ja fast eigentlich er. Komplett. Ja. Also Alexa, super liebe Interviewpartnerin. Auch ganz lustig. Und Elias war halt so halb in Character.
Okay.
Er ist auf alles eingegangen, aber er hat sehr oft im Elias Way geantwortet. Also,
hat er dir ein Ständchen gesungen?
Nein, aber er hat mich auf jeden Fall beleidigt. das musste sein. Also, das war ganz cool.
Also alles wie immer, ja.
Also ich wollte ihn halt fragen, wie es sich so anfühlt, der größte Troll der Welt zu sein wegen WrestleMania, ne? Mhm. Wo er alle an der Nase umgeführt hat. Und ich sehe so meine Frage auf dem Zettel und grinse kurz. Und er so, ich sehe schon an deinem Grinsen, dass jetzt irgendeine fiese Frage kommt. So. Und ich habe ihn dann halt auch so gefragt, weil, also ich wollte eigentlich eine ernste Antwort haben. Habe so gesagt, so hey, du bist jemand, der geht raus und beleidigt einfach das Publikum. Und alle lieben dich und freuen sich, wenn du rauskommst. Wie funktioniert das? Erklär mal, wie dieser Elias-Charakter so funktioniert, ne? Und dann meint er so, ja, ich sag halt einfach die Wahrheit.
Guter Typ.
Die ganzen Sportteams und Städte sind halt scheiß. und ich so, ja, ist denn wirklich jede Stadt in Amerika so scheiße? Und er, nun ja, ich war noch nicht in jeder Stadt, aber bisher habe ich noch keine gefunden, die meine Erwartungen übertroffen hat. War schon sehr cool. AJ ist ganz routiniert, sehr freundlich auf jeden Fall. Mit dem konnte man auch so ein bisschen Quatsch machen, da war der von Anfang an auch drauf aus. Also ich hatte so halt eben eine kurze Einleitung auf Deutsch gemacht, so hey, ich sitze hier im Performance Center neben mir, AJ Styles, bla 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 bla. Und er dann so, hä, sorry, ich war gerade abgelenkt, ich habe auf den Bildschirm geguckt, während du irgendwas in irgendeiner Sprache gelabert hast, so, ne? Und dann sag ich so, ja, ich habe dir nur gesagt, wie awesome du bist. So, ja, direkt der erste Fehler im Interview, ich bin ganz bestimmt nicht awesome, ich bin phenomenal. Also, ja, das war halt einfach so ein lockerer Ton bei allen, also war sehr, sehr lustig. Mit AJ habe ich hauptsächlich halt übers Gaming gesprochen, was ganz cool ist, weil gerade ja bei PC Games die Zielgruppe sind jetzt nicht so die Hardcore-Wrestling-Fans, würde ich mal behaupten. Mhm. Oder zumindest nicht so viele davon. Und deshalb versuche ich halt immer so ein bisschen Gaming-spezifische Fragen zu stellen. Ich habe es aber halt immer mit Wrestling halt auch vermischt. Mhm. Deshalb wird es auch interessant sein für die Headlock-Hörer, wenn ihr ab Donnerstag auf den YouTube-Kanal von pcgames.de geht und euch das anguckt.
Wie war dein Wiedersehen mit Cesaro? Weil den hast du auf jeden Fall schon
mehrfach. Genau, Cesaro habe ich jetzt schon zum dritten Mal interviewt. Einmal ja auch für Headlock letztes Jahr bei WrestleMania. Das könnt ihr euch natürlich auf dem YouTube-Kanal von Headlock angucken. bei WrestleMania dieses Jahr mit Sheamus zusammen. Und man hat ihm angemerkt, dass ich ihm bekannt vorkam. Er wusste, dass wir uns schon mal getroffen haben. Aber er konnte sich jetzt natürlich nicht an die einzelnen Interviews oder an meinen Namen erinnern, ist ja klar. Also so viele Leute, wie der halt da im ganzen Jahr trifft. Also bitte. Ich habe nur so gesagt, hey Cesaro, schön dich wiederzusehen. Ach ja, wir hatten ja schon ein paar Mal das Vergnügen. Ne? Wie halt so spricht, ne? Das Cesaro-Interview war sehr, sehr gut. Also er ist jetzt nicht der allergrößte Gamer, deshalb habe ich ihm jetzt nicht so viele Fragen gestellt dazu. Ich habe dann eher.
Der spielt auch immer Candy Crush oder irgendwie.
Der
spielt
ja.
Irgendwie so ein Mobile-Ding. Ganz viel Switch oder so.
Ja, Switch spielt er mittlerweile viel, hat er mir gesagt, ja. Aber ich habe ihn dann halt auch so ein paar Sachen zur Euroszene und so gefragt. Also, zum Beispiel habe ich ihn gefragt, also war ja jetzt so eine Sonderregelung bei Cassius Ohno, dass der beim Super Strong Style antreten durfte von Progress. Angenommen, die WWE wird das erlauben, hättest du Bock, nochmal bei so einem Karat mitzumachen, ne? Mhm. Oder, hat so ein paar Euro-Wrestling-Sachen noch gesprochen, so, ob er Bock hätte, vielleicht auch ein Stable mit mit dem X-Men und Junior zu machen oder sowas, ne? So die alte WXW-Garde, die einfach mal übernimmt. Im
Kampf Reloaded.
Ja.
Ja, so, und?
Ja, muss man das Interview schon hören, ne?
Du mieser Spalt.
ich sage jetzt natürlich nicht genau, was er gesagt hat, aber er fand beides positiv. Ja, knickknack. Und was halt sehr cool war, als er so gemerkt hatte, dass ich halt schon länger dabei bin und auch eben das Euro-Wrestling verfolgt habe und ihn noch von damals kenne, da ist er halt komplett aufgetaut. Da war das Interview eigentlich schon vorbei, denn ich wollte noch ein Foto halt mit ihm machen und hab dann noch so gesagt, ja, ich habe noch ein Bild von dir mit Chris Hero, damals von der GSW, wo du halt komplett an der Kamera vorbeiguckst.
Darf ich mal was sagen? Das ist vor allem das Foto, ich habe das Foto ja schon gesehen, das ist das Foto, wo es der schlankere Chris Hero und der dickere Christian Dürre gewesen ist. So. Das ist schon sehr lustig.
Ja, vor allem sieht das aus auf dem Foto, als hätte ich so eine Schmierfrisur, die so nach hinten gegelt ist. Dabei war das gar nicht so. Das ist schlechtes Licht. Ich war rank und schlank und ein blonder Hühne. auf jeden Fall. Dann so, ach oh, ja, war das Night in Motion? Und so, ja, genau. Ach, oh, das ist ja schon ewig her. So. Und dann sagt er, ja, ach, ich erinnere mich noch an die ersten Night in Motions in diesem komischen Kaff da in der Nähe, da wo Ingo gewohnt hat. Wie hieß das nochmal? Hier, sag ich, da war ich noch nicht bei. Ach, doch, da hat Ingo gewohnt. Wie hieß das? Ich so, Schmallenberg? Ja, Schmallenberg! Was für ein Kaff! Und dann erzählt er halt so aus dem Nähkästchen gefahren, so, oh, ich weiß noch irgendwie, eine der ersten Night in Motions. Ja, da schickt uns Ingo eine Promo, die wir da halten sollen mit der Swiss Money Holding. 4 Seiten! 4 Seiten Promo! Das sollten wir in 10 Minuten machen! Und auf der ganzen Fahrt dahin haben dann Ares und ich versucht, diese 4 Seiten auswendig zu lernen. Haben das wie so ein Theaterstück im Auto die ganze Zeit uns vorgetragen. Und als wir dann ankamen, dann nach 20 Minuten hatten wir eine Seite fertig. Und dann haben wir gesagt, ne, das brechen wir jetzt ab, machen wir weiter mit der Show. Das war sehr cool, er sollte eigentlich schon längst im nächsten Interview und dann fiel ihm das so ein. So. Und er guckt halt so diesen WWE-PR-Typen an und sagt so auf Deutsch, ne, Moment, das muss ich noch erzählen. Und lässt dann diese Story halt vom Stapel. War super. Und der hatte sich halt auch gefreut, ich habe immer zum Schluss so ein bisschen... So ein paar Namen halt in die Runde geworfen mit Leuten aus der Vergangenheit, mit denen die halt schon was zu tun hatten. Also Elias fand es zum Beispiel überhaupt nicht lustig, dass ich bei ihm den Honky Tonk Man reingeworfen habe. bei Cesaro habe ich dann halt natürlich auch eben einen Ares und einen Chris Hero und sowas genommen. Und du hast halt gemerkt, dass er das geil fand, dass er jemand war, der sich auch so ein bisschen mit seiner Karriere auseinandergesetzt hat. Und dass dann halt auf einmal so eine Basis da war, dass man miteinander sprechen konnte. Das war auf einmal total vertraut, halt dieses Gespräch, dass er so aus dem Nähkästchen geplaudert hat mit seiner Euro-Vergangenheit und so. Also sehr cool. Diese Anekdote hast du jetzt exklusiv in deinem Podcast, Olaf. Für die restlichen Antworten guckt euch doch das Interview an.
Hier gibt es die exklusiven Scoops, sage ich
dir. Ja, genau, das war halt danach und deshalb habe ich diese Antwort jetzt so ein bisschen zurückgehalten. Du musst den Appeal ja verstehen, ne?
Ja. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass Wrestler da ganz froh sind, wenn sie nicht immer nur die Standardfragen kriegen und auch mal was anderes zu hören bekommen. Also, wo sie dann auch wirklich mal so ein bisschen erzählen können, so ein bisschen sie selber sein können. Weil ich glaube, ganz oft kriegen die dann so die Standardgeschichten, ne?
Das muss ich noch erzählen. Das ist nämlich auch nicht on camera. Auch Cesaro. Das war sehr, 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 sehr gut. Wir sind halt auch irgendwie so drauf gekommen mit den Tryouts und mit seinen Spots im TV und so. Und habe ich so gesagt, ja, will der Landvogt hier das Interview beenden? Und er dann als Landvogt irgendwas was geredet, ne? Interview vorbei. Und er so, ha, der Landvogt, was ein herrlicher Quatsch, so, ne? Und dann erzählt er uns halt, einen Enkel, den er mit Seamus umsetzen will, dass er und Seamus quasi die neuen Bud Spencer und Terence Hill sind.
Ey, ich bin dabei.
Dass sie sich halt so da durchprügeln. Dann sagt er schon so, ja, dann machen wir das halt so wie die alten Western mit den beiden. Das kann man doch auch hier so low-budget produzieren. Das sag ich schon seit Ewigkeiten, ja? Und dann kloppen Seamus und ich uns da durch. und ich so, also, ich bin an Bord, mach das mal, ne?
Das wäre mega geil, das ganze Highlight von SmackDown.
Das plane ich schon eine ganze Zeit. Ich will immer Seamus überzeugen, dass er da mitmacht.
Der ist halt auch echt ein netter Typ. Ich habe den ja auch schon ein paar Mal kennengelernt und der ist halt einfach ein guter Typ, mit dem du auch quatschen kannst. Und wenn du mit dem erstmal so eine Ebene erreicht hast, dann ist der einfach total unterhaltsam und der ist generell jemand, der da sehr, sehr locker ist. Ja. Ne? Also, das macht schon Spaß.
Ich glaube, der weiß halt, der hat auch das große Glück, dass die WWE-PR ihm einfach nicht reingrätschen kann, gerade bei den deutschen Interviews. Ja. Der setzt sich dann da hin und der macht seinen Quatsch mit dem Landvogt oder irgendwas. Wird halt eh nicht verstanden, was er da vor sich gibt. Ja, wie ein cooler Typ. Also, ich hatte vielleicht schon in Wrestling-Terms gesprochen, jetzt so größere Stars im Interview als Cesaro, aber die Interviews mit Cesaro, die toppt nichts. Also das ist immer ein wunderbarer Spaß, auch das Interview mit ihm und Seamus zusammen, was ihr natürlich auf pcgames.de und dem YouTube-Channel von PC Games sehen könnt, war halt super lustig. Der reißt halt dieses komplette Interview quasi an sich. Der weiß halt, wie er da zu interagieren hat und ich glaube, der hat halt auch so eine Menschenkenntnis, der merkt den Interviewern an, wie hart er sie rannehmen kann, so mit seinem Witz und seinem Quatsch, den er da abziehen will.
Ja, das auf jeden Fall. Chris, was nimmst du denn jetzt eigentlich mit aus dem Performance Center?
Alexa Bliss habe ich mitgenommen, die hat ins Handgepäck gepasst. ja, du auch.
Ja, mich wolltest du ja nicht mitnehmen.
Jetzt macht er einen Witz über kleine Menschen.
Genau, der dicke Mann macht einen Witz über kleine Menschen.
Ja, genau. was ich mitnehme, einfach einen besseren Einblick als bei meinem ersten Besuch letztes Jahr, wo wir eigentlich nur die Trainingsfacility gesehen haben mit den 7 Ringen und eben da Trainingseinheiten abliefen. Dieser Blick hinter die Kulissen ist halt einfach was ganz Besonderes. Und das ist halt so ein Punkt, das ist halt so ein Privileg des Jobs einfach. Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich das habe. Ich weiß, es gibt Tausende, die sowas gerne machen würden und wahrscheinlich nie die Chance haben werden, sowas zu sehen. Da bin ich wirklich sehr dankbar für, dass ich sowas machen kann und erleben darf. Diese familiäre Atmosphäre im Performance Center fand ich sehr toll. Das hat man diesmal halt besser mitbekommen als letztes Jahr. Überhaupt einfach dieser Umgang untereinander. Matt Bloom, wie lustig der drauf ist. Einfach überhaupt dieses surreale Erlebnis, dass du deine eigene Show noch geboten kriegst. Du quatscht einfach mit irgendwelchen Superstars, die da rumstehen und das selbst total geil finden, dass sie gerade in einem Videospiel sind. Gerade eben die jungen NXT-Leute. Halt wieder diese Interviews halt mit Leuten, die du andauernd im TV siehst. Überhaupt zocken direkt am Ring waren halt die Spielstationen aufgebaut. einfach ein ganz cooles Ding. Und der Trip war sowieso geil. Es war ja nicht nur das Performance Center, wir haben ja auch noch andere Sachen gemacht. Also unfassbar cooles Erlebnis, für das ich sehr dankbar bin und wovon ich noch lange Zeit erzählen werde und ihr mich wahrscheinlich dafür hassen werdet, wenn ich dann wieder in einen Monolog abschweife bei einem Podcast, genauso wie jetzt gerade.
Ich kann damit leben, da waren ja dann zum Glück auch ein paar Informationen drin im Vergleich zu sonst.
Boah!
Ist ja schon okay.
Boah, bist du ein Arschloch, ey. ey, dir erzähle ich nochmal in deinem schäbigen Podcast hier die lustigen Cesaro-Anekdoten.
Merkst du die Wortwahl in deinem Podcast?
Genau, eigentlich ist es unser aller Podcast hier.
Nee, jetzt nicht mehr.
Sklaventreiber Olaf.
Ja, jetzt nicht mehr. Genau, ja. Der Vince, wie hat David mich letztens genannt? Der Vince McMahon von Headlock oder sowas? Ja, ich weiß auch nicht.
Alt oder eher so der.
Ja. Es stimmt eigentlich beides. Ich habe noch einen Zettel, eine Frage hier auf meinem Zettel stehen. Das ist einfach nur eine allgemeine Geschichte. Und zwar, Chris, du hast gerade eben auch schon so im Gespräch mit Cesaro so ein bisschen das WWE-Tryout angesprochen, was im November ja hier in Köln, glaube ich, stattfindet. Also das erste Tryout in Deutschland, wo man sich dafür anmelden kann und so weiter und so fort. Was glaubt ihr, bedeutet das für den Wrestling-Markt in Europa und was sind Kandidaten, die da in Frage kämen? Deswegen frage ich den Kai zuerst. Der Chris hat schon so viel geredet.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass da auch stark für WWE UK gecastet wird. Also nicht mal zwingend wirklich für die WWE in Amerika, sondern auch wirklich für das UK-Roster. Und also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass dass die WWE auch so einen oder anderen NXT, WXW-Star im Blick hat, zum Beispiel. Es kamen jetzt auch wieder Gerüchte auf, irgendwie selbst von Dave Meltzer, dass eine WWE immer noch an einem Walter interessiert ist. Ich meine, wen wundert's? Mhm. Aber auch vielleicht so ein Thatcher bei WWE UK, der ja auch irgendwie jetzt in den Indies immer ein größerer Star wird, immer ein größerer Name wird. Ein Bad Bounce vielleicht auch noch. Könnte ich mir auch irgendwie vorstellen.
Ich glaube, der ist zu alt und zu
klein. Ja, aber halt.
So leid mir das für John tut.
Also ja, klein auf jeden Fall, aber ich glaube halt schon, dass sie versuchen, erstmal dieses UK-Roster auch aufzubauen, dass du da irgendwie genug Leute hast, dass du auch irgendwie versuchst, dann nicht nur diese UK-Stars zu bekommen, sondern auch sagst, ich will auch mal jemanden aus Deutschland, weil es ist ja immer was anderes. Dann sagst du, der ist Deutscher, dann gucke ich mir das vielleicht nochmal eher an, als wenn ich da irgendwie einen Engländer sehe als Deutschen, weißt? Also ist dieser Nationalstolz, den man da irgendwie komischerweise hat. Ja, ist die Frage, also ein Ilya kann ich mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein, weil der fängt jetzt ja gerade erstmal so an, in den Indies groß zu werden, wenn du jetzt auch hier so bei Bola und sowas guckst. Aber Walter, Thatcher und Bounce sind so die Namen, an die mir jetzt da spontan einfallen.
Chris, wie sieht's bei dir aus?
Also ich sage auch auf jeden Fall Bounce. Dass er gewillt ist, einen Schritt weiter zu gehen, das hat man ja schon oft gesehen, er war ja auch schon dann bei TNA, bei diesem Turnier und sowas, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
Ja, oder? War er.
Ja, war er.
Er ist vielleicht jetzt ein bisschen älter, aber das ist für ihn persönlich, ist das jetzt so mit die letzte Chance, nochmal so diesen Schritt weiterzumachen. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass er dabei ist und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er genommen wird, weil er einen tollen Look hat, ein cooler Wrestler ist und halt eben für dieses noch sehr junge und relativ dünne NXT UK-Produkt, so ein Routinier mit so einem Look, mit so einer Erfahrung halt doch Gold wert ist eigentlich. Also selbst wenn Bounce nur so eine Art Enhancement-Talent ist, der ab und zu mal da ist, um in 5 Minuten halt gegen jemanden zu verlieren oder so, das ist doch für ihn ist das doch geil. Und es gibt wenige Leute, die so viel Erfahrung haben wie ein Bounce. Also für mich eine sichere Sache, Bounce ist dabei und der wird auch was von WWE hören dazu. Einen Jörn Simmons kann ich mir sehr gut vorstellen.
Stimmt auch nicht schlecht, ja.
Also der hat einen tollen Look, cooler Wrestler, unfassbares Charisma.
Jung.
Jung. Mit dem kann man noch so viel machen und man kann auch so viel von dem erwarten einfach. Der hat eine coole Karriere vor sich, wenn da alles relativ verletzungsfrei bleibt eben. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sein Fitnessstand ist nach der Verletzung. Ich habe ihn seitdem ja auch nicht mehr gesehen. Da wisst ihr wahrscheinlich mehr.
Nö, er tritt ja wieder an. Also er ist wieder fit, trainiert wieder. Ja, aber er ist noch nicht in dem Shape, wie er es eben vor der Verletzung
war. Genau, das war es nämlich, was ich meinte. Also dass er halt wieder antritt, weiß ich ja, aber wie er halt so aussieht. So.
Der ist noch nicht auf dem Stand, der ist eher so auf dem Stand, er hatte doch diesen krassen Sprung gehabt zwischen, es war irgendwann über einen Jahreswechsel, wo er so innerhalb von, keine Ahnung, 2 Monaten so gefühlt, weiß ich nicht, 10 Pfund Speck abgenommen hat und dafür Muskeln aufgebaut hat. Er ist eher wieder so vor dieser Phase, muss man sozusagen. Der muss einfach jetzt noch mal ein bisschen da antrainieren, aber ich kann es auch vollkommen verstehen, dass er da noch nicht
ist, klar.
Weil das war, glaube ich, auch einfach eine Menge Arbeit.
Ja, aber das ist natürlich, was wir vorhin angesprochen haben, da bei NXT, da ist das dann halt so betreut und so gut. Du hast halt die Möglichkeit zu trainieren, hast deine Coaches und für so einen Indie-Wrestler dann eben wie Jörn ist das halt auch nicht nur der Kampf gegen den inneren Schweinehund, sondern halt auch einfach immer diese Möglichkeiten hast du nicht immer, ne?
Und eine Killer Kelly ist aber auch gesetzt, oder?
Eine Killer Kelly ist doch schon
deswegen meine ich ja mit gesetzt, also die ist schon, glaube ich, bei UK dabei fest, ne?
Ja, genau.
okay. Genau, ja. Also ich tippe auch noch auf ein paar andere Leute. Also ich könnte mir auch jemanden vorstellen, dass zum Beispiel, wir haben ja auch die Berliner noch, ne? Also ich kann mir auch nach wie vor vorstellen, dass jemand wie ein Pascal Spalter da eine Rolle spielen könnte. Ich könnte mir auch sowas wie ein Senza Volto oder sonst irgendwie vorstellen.
Oh, und auch Senza Volto ist klasse, über- ja.
Ne, und ich könnte mir auch jemanden vorstellen, wie natürlich auch ein Marius Al-Ani, der jetzt auch langsam so in seiner Heel-Persönlichkeit so ein bisschen aufgeht und vielleicht auch so langsam seinen Charakter da findet, der aber gerade was so die sportlichen Grundvoraussetzungen angeht, natürlich alles mitbringt, was man bei WWE braucht. Also mal gucken, TKO kann ich mir auch vorstellen, der verbessert sich auch stetig und arbeitet da an sich. Also mal schauen, und ich glaube auch, dass das einen großen Einfluss hier auf den Markt haben wird. Ne? Auch da, kleiner Hinweis, hört euch durchaus mal auf Patreon und Steady, in ein paar Wochen auch hier im Free-Kanal, das Interview bzw. die Gastspielausgabe mit Christian Michael Jacobi an, weil da spreche ich auch genau darüber mit ihm. Und er ist ja da quasi unmittelbar von betroffen, weil er ja Promoter hier ist. Und damit würde ich sagen, leiten wir gleich mal zu den Fragen über, weil die ersten Fragen gehen da auch so in diese Richtung. Ihr wisst, Mails und Konsorten schickt ihr uns einfach an fragen@headlock.de. Ansonsten geht ihr einfach bei uns auf Facebook, bei Twitter oder Instagram oder wie auch immer und könnt uns da jederzeit anhauen oder bei YouTube einfach die Fragen unter den Beitrag posten und dann bauen wir das hier ein. Der Flip hat uns über Facebook angeschrieben, wieder einmal, schöne Grüße. Und zwar schreibt er: Ihr habt zuletzt davon gesprochen, dass WWE eine europäische Liga aufmachen könnte oder sogar wird. Na, NXT UK, ich habe ja mal gesprochen, oder ich habe ja mal so ein bisschen prognostiziert, dass das auch so ein bisschen weitergehen könnte quasi, nicht nur auf UK bezogen, sondern dass es dann was sein wird, was den kompletten europäischen Markt einfängt. Dann fragt er jetzt, ja, wie könnte das aussehen? Und meint ihr, da könnten auch bekannte Namen wie Sheamus, Cesaro oder Finn Bella ja aufschlagen und einfach mal hingeschickt werden, um so ein bisschen Star Power reinzukriegen. Chris, glaubst du, sowas könnte es geben?
So Gastauftritte dann eher.
Ja, ja. Und halt eben dann sowas wie ein NXT Europe quasi.
Ja, ganz ehrlich, ich sehe NXT UK eigentlich schon eher als NXT Europe. Da sind ja auch viele so dabei, die eben keine Briten sind. Ich finde es sowieso komisch, dass sie es überhaupt NXT UK eben genannt haben, anstatt es NXT Europe zu machen, weil du halt eben schon ein europäisches Roster hast. Oder auch ja mit Travis Banks sogar Neuseeländer. Ich glaube, das ist halt eher so ein bisschen daraus. Ich glaube, das ist so ein bisschen draus geboren. Ja, aber Killer Kelly ist halt Europäerin, ne? Das ist halt so ein bisschen daraus geboren, dass sie halt dieses UK-Turnier und den Titel gemacht haben. Obwohl sie noch nicht so richtig Plan hatten, wo sie hin wollten. Und was machst du mit dem UK-Titel, wenn du dann NXT Europe machst? Ne? Dann nennst du es halt NXT UK und es ist trotzdem die Sammelstelle für Europa. Deshalb, also ja, eigentlich ist es NXT Europe meiner Meinung nach. Und so ein Gastauftritt von einem Bella oder einem Cesaro oder so ist, glaube ich, auf jeden Fall möglich. Was man so alles in den letzten Jahren gesehen hat, dass sie dann halt auch mal bei Progress sich sehen lassen oder sowas. Also WWE ist ja viel offener mit sowas und weiß um die Bedeutung für einiger Superstars, für die Fanszene. Ja, auf jeden Fall wird es Gastauftritte dann geben.
Ja. Ich meine, war ja
Kai, möchtest du was ergänzen?
Ja, das war ja bei NXT am Anfang nicht anders. Da ist ja auch irgendwie, da ist ja sogar am Anfang mal ein CM Punk aufgetreten oder auch dieses legendäre Cesaro gegen Sami Zayn Match und sowas. Ich meine, das hilft ja auch, diese Brand nochmal aufzubauen. Ich weiß noch, was für ein Hype auf einmal NXT hatte nach diesem Cesaro-Sami Zayn Match und sowas. Also warum auch nicht hier davon profitieren? Und jetzt allein, wenn du sagst, Cesaro kämpft oder auch ein Finn Balor kämpft bei NXT UK, dann fliegen da auch wieder Deutsche hin und Franzosen und Italiener und sowas, die sagen so, okay, da ist gerade irgendwie, weiß ich nicht, Pete Dunne gegen Finn Balor oder sowas, dann eskaliert das Internet doch eh wieder von selbst.
Ja, ich schließe mich da euch komplett an. Also ich halte Gastauftritte nicht nur für möglich, sondern sogar für sehr, sehr wahrscheinlich, weil das ist einfach sinnvoll aus vielerlei Gründen. Und ich glaube, aus meinem Mund stammt ja diese Geschichte mit dem NXT Europe, und das wird auch so kommen, weil das UK ist letztlich nur ein der Standort, mehr oder weniger der Startpunkt für die diese ganze Geschichte, und ich bin sehr gespannt, wie sich das da entwickeln wird. Der Flip fragt noch: Stables bei WWE bestehen inzwischen meistens aus drei Personen, also siehe Sanity, wenn man jetzt Nikki Cross mal außen vor lässt, siehe The Shield, siehe die Dogs of War in Anführungsstrichen, siehe weiß ich nicht, wen haben wir noch? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall alles immer drei. New Day zum Beispiel auch. Was meint ihr, ist der Grund dafür? Ich glaube einfach, dass drei Leute sind so im Booking-Sinne immer ideal, weil du kannst häufig einfach dadurch einen Anführer klar rausstellen. Du hast zwei Leute, die notfalls als Take-Team agieren können und hast damit eine relativ klare Aufteilung. Und noch dazu haben die größten Stables schon damals immer aus drei Leuten bestanden bei WWE. Also die DX hat aus drei Leuten bestanden. Selbst die NWO hat ursprünglich aus drei Leuten bestanden. Und ich glaube, aus der hat man gelernt, dass man ein Stable nicht zu groß machen sollte.
Moment mal, die DX?
Ja, Triple H, Shawn Michaels und Shiner.
Und Rick Rude.
Ja, der war aber
nicht so lange da. Der war nicht so lange da. Ja, das waren aber vier Kollege. Ha. Und hinterher Triple H, X-Pac.
Danach ja. Ja,
Road Dogg. Ja, ja, ja. Ja.
Aber die Ur-DX, bevor dann, ja, aber die Ur-DX waren drei.
Die Ur-DX? War aber doch mit Rick Rude und Shiner, oder nicht? Rick Rude ist dann weggegangen.
Ja, Rick Rude war aber nur relativ kurz dabei. Jetzt halt, hau hier mit Erbsen zählen, sondern beantworte die Frage.
Was war die Frage nochmal?
Warum Stables gerne bei WWE aus drei Personen
ja, stehen? Das, was du schon gesagt hast. Kannst du booking-technisch wahrscheinlich besser umsetzen. Man sieht es ja oft dann halt eben bei Stables mit vier Leuten, dass dann oft eine Person da ist, wo sie irgendwie, die dann so ein bisschen hinten runterfällt. Obwohl ich so ein Vierer-Stable eigentlich so vom Auftreten her immer geiler finde als nur drei Leute.
Evolution for Horsemen.
Genau.
Genau.
Das ist einfach so noch mehr Machtdemonstration. Eben für ein Heel-Stable ist das geil.
Sorry. Außer das Geile bei vier, du hast eben den World-Champ, den Mid-Card-Champ und die Tag-Team-Champions.
Genau das ist auch mein Gedanke gewesen. Kai, du bist ein Guter, im Gegensatz zum Olaf, der halt so Sachen behauptet wie, die Ex bestand nur aus drei Leuten ursprünglich.
Ja, Olaf weiß halt nicht so viel.
Ja, der ist halt so alt, der vergisst das
ja, schon. Ja, deswegen.
Lass mal die nächste Frage machen. Der Ronaldinho fragt via Twitter, nach der starken Promo vom Raw zwischen Undertaker und Shawn Michaels, glaubt ihr, es gibt eine Fehde zwischen den beiden, die vielleicht bei einem Match bei WrestleMania 35 endet? Und
darf ich dazu was sagen?
Ja, ich wollte dich eh zuerst dran nehmen.
Das ist gut. Da habe ich nämlich letztens noch mit dem Kollegen drüber geredet. Ich habe sogar auch mit Tobi drüber geredet, als klar war, dass ich nach WrestleMania fahre. Weil, also, ich bin ganz stark der Meinung, ich möchte, dass Shawn Michaels retired bleibt. Weil dieser Moment so geil war und ich habe keinen Bock nochmal auf Ric Flair, also auf diesen Ric Flair-Style. Dieses, du hast ein tolles Retirement und dann machst du halt noch 70.000 Matches. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber ich würde auch lügen, wenn ich sage, ich bin halt live in der Halle und dann kannst du nochmal Undertaker reinkommen sehen und Shawn Michaels nochmal reinkommen sehen. Es ist halt auch trotzdem ein geiler Moment, ne? Und das ist jetzt so ein bisschen der Zwiespalt, in dem ich bin. Eigentlich sage ich nein, bitte auf keinen Fall, weil Michaels hatte dieses perfekte Retirement. Aber, ich meine, klar, Chris hat schon gesehen, aber wenn du jetzt sagst, du sparst dir halt den Arsch ab, damit du nach WrestleMania fahren kannst und dann siehst du nochmal Undertaker reinkommen und Shawn Michaels auch, ist es trotzdem irgendwie schwer, dagegen zu sein, einfach nur einmal, weil du die Atmosphäre fühlen willst.
Ja, kann ich nachvollziehen. Aber Chris, die Frage ist ja hier auch, gibt es sowas? Weil ich sage es einfach mal jetzt ganz knallhart, ich glaube, wenn das bei WrestleMania 35 endet, dann haben wir Glück. Aber meine Furcht ist, dass es irgendwo in Saudi-Arabien anfängt.
Ja, das ist leider auch mein Gedanke, ja. Und sie haben schon Michaels ja wohl schon beim letzten Saudi-Arabien-Event da so viel Geld geboten und wollen jetzt wohl noch mal mehr drauflegen. Ich hoffe, HBK bleibt da stark, aber ich habe da auch so ein bisschen Angst.
Aber die Sache ist, kann man im HBK da auch irgendwie böse sein? Also jetzt, böse ist ein komisches Wort. Aber ich finde, das, was in der Promo, was er da gesagt hat, hat es eigentlich super cool zusammengefasst, dieses so, jedes Jahr kriege ich Telefonate für noch ein Dreammatch. So, weißt du, wie viele Millionen ich schon abgelehnt habe? Und wenn jetzt jemand sagt, ey, hier ist 5 Millionen, mach mal eine Switching Music, mach mal einen Elbow Drop und dann pinst du den. Da ist es halt wirklich schwer, nein zu sagen, oder?
Den Undertaker.
Ja, also so
find den mal. Ich finde, es ist ja genau, mach mal ein 3-Minuten-Match mit dem Undertaker. Nee, Quatsch, aber ich finde, das ist natürlich schon was, da muss man wirklich überlegen, ob man das auch für seine eigene Karriere noch machen möchte. Und die Frage ist natürlich auch, ich weiß nicht, wie es auf Shawn Michaels Bankkonto aussieht, braucht er das Geld noch? Macht er das wirklich aus welchen Beweggründen macht er das noch? Und auch der Undertaker genauso.
Ich glaube, Shawn Michaels braucht es nicht. Was man so mitbekommt von ihm, scheint es ihm ganz gut zu gehen. Und da er jetzt auch regelmäßig eigentlich Coach bei NXT ist oder im Performance Center, glaube ich, kann er auch da seine Wrestling-Leidenschaft ausleben. Und schlecht bezahlt wird er da wahrscheinlich auch nicht.
Aber meinst du nicht, dass es verführerisch ist, wenn du da immer so als Coach stehst und dann sagst, ah, blöd, also, auch wenn du
ja, alt bist. Ja, aber ganz ehrlich, Shawn Michaels hätte seine Karriere zu dem Zeitpunkt, als er sie beendet hat, nicht unbedingt beenden müssen. Das da hätte er auf jeden Fall noch 2-3 Jahre machen können. Aber er hat es trotzdem gemacht und er hat da so einen guten Zeitpunkt erwischt und das war so ein gutes Finale und also ich wäre ihm nicht böse, wenn er es macht, weil es so viel Kohle ist. Ich wäre nur irgendwie als Fan, wäre ich sehr enttäuscht.
Ja, und gerade auch, wenn das dann bei sowas, wie auch bei WrestleMania, fände ich das irgendwie so als, wirklich dann als allerletztes Finales-Kapitel, fände ich das okay. Aber ich finde dann gerade auch so diese bezahlten Dinger, wo dann einfach nur ein paar reiche Scheiß sich da irgendwo was wünschen und ihre Dreamcard zusammenstellen.
Und sich das dann noch nicht mal angucken.
Ja, sondern mit dem Handy in der ersten Reihe sitzen wie so Arschlöcher.
Nee, aber das ist doch einfach, das tut mir als Wrestling-Fan so ein bisschen weh, weil du merkst da einfach, da hat jemand zu viel Fantasy-Booking betrieben. Und das und dafür sollte es so ein Comeback nicht geben, finde ich. Das ist jetzt nicht rational oder sonst irgendwas, das ist eine rein emotionale Sicht meiner Dinge.
Das stimmt. Also ich meine, weil gerade wenn du so als Fan sagst, okay, so es gab WrestleMania nach WrestleMania nach WrestleMania, wo er nicht gekommen ist, und dann irgendwie so eine Supershow in Saudi-Arabien, das wäre einfach nicht cool.
Ja. Deswegen WrestleMania könnte ich mit leben. Es hieß ja auch, dass er eventuell für mehrere Matches nochmal zurückkehren wird. Wir werden sehen. Bei WrestleMania gegen Undertaker könnte ich mitleben, auch wenn ich es jetzt nicht unbedingt geil finden würde, weil es wahrscheinlich so ein bisschen diese coolen Momente verwässern würde, aber damit könnte ich noch leben. Dann fragt der Ronaldinho noch, glaubt ihr an ein Comeback von Rey Mysterio bei der WWE und wenn ja, wo würdet ihr ihn hinstecken, Raw oder SmackDown? Können wir, glaube ich, kurz beantworten. Einmal Kai?
Ja, also ich glaube schon, dass es irgendwann passieren wird. Ich meine, es gibt ja auch immer wieder Gerüchte drum und wenn, dann, also ein Rey Mysterio gehört zu SmackDown.
Chris?
Ja, ich persönlich brauche Rey Mysterio so gar nicht mehr, aber er ist schon ein guter und wahrscheinlich, dass er nochmal unterschreibt und dann SmackDown, klar.
Ja, sehe ich auch so und vor allem, wenn man aktuell einen Rey Mysterio sieht, der ist super fit, wirklich kann sich wieder top bewegen. Für einen kurzen Run, vielleicht nicht unbedingt Fulltime bei WWE, wo er dann wirklich vielleicht nur die TV-Shows bestreitet, vielleicht keine House-Shows, dass er sich eben nicht wieder komplett kaputt macht. Fände ich gut, könnte ich mir gut vorstellen und dann bei SmackDown, weil, wie Kai gerade schon gesagt hat, Rey Mysterio ist nun mal die blaue Brand. Ronaldinho fragt noch, freut ihr euch auf die 1000. Ausgabe von SmackDown? Können wir auch kurz beantworten. Chris, freust du dich auf die 1000. Ausgabe?
Ich wusste überhaupt nicht, dass er jetzt die 1000. Ausgabe ansteht, deshalb, nee. ich gucke momentan auch echt selten die Wochenshows, weil ich sie relativ langweilig finde.
Kai.
Ja, ich freue mich da schon drauf. Allein wenn du sagst so, da ist ein Undertaker da und ist ein Edge da und sowas und diese ganze, also
die sind da?
Diese typischen Smackdown-Stars, ne?
Ja.
Weil es halt die 1000. Ausgabe ist.
Ja, ja.
Also,
dann freue ich mich auch ein bisschen drauf.
Das wird dann schon wirklich cool.
Genau. Ich hoffe einfach, dass das wieder eine schöne, weiß ich nicht, Feier wird, eine Partyshow wird, wo dann auch einfach so ein bisschen dieser Retro-Flair so ein bisschen zurückkommt.
Und Hauptsache noch zwei Locations.
Also, ja, genau. So.
Oh Gott, das war furchtbar. Wann ist die Show?
Oktober, glaube ich.
Tausendste? Ach, ja, Gott.
Sowas.
Dann sag mir kurz vorher nochmal Bescheid.
der Tobi fragt via Twitter, ist der WWE eigentlich bewusst, dass man mit Becky Lynchs neuer Personality so etwas wie einen weiblichen Stone Cold Steve Austin erschaffen hat, Kai?
Mal gute Frage, ob ihnen das bewusst ist. Also, ich meine schon, dass die WWE damit gerechnet hat, dass auch die Booker damit gerechnet haben, dass eine Becky Lynch schon gecheert wird, auch wenn sie gegen Charlotte turnt. Aber trotzdem sind sie ja jetzt wieder so ein bisschen zurückgerudert. Also ist halt die Frage, so, wollen sie das jetzt wirklich auch komplett ausspielen, was sie da machen können, oder wollen sie es eher zurückhalten? Das ist so ein bisschen meine Frage. Also weil klar, du könntest viel mehr davon profitieren, so mit dieser, ich sag mal, asozialen Becky Lynch, die einfach nur draufhaut. Aber anscheinend ist es ja momentan, so wie es bei SmackDown aussieht, gar nicht mal gewünscht.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass man sich da unbedingt bewusst drüber ist, aber es ist zumindest die Art und Weise, wie sie bei den Fans ankommt. Ich finde das sehr interessant, weil das wieder so ein bisschen es verselbstständigt sich gerade so ein bisschen und dadurch ist das für mich als Fan immer spannender. Ob man das jetzt durch bewusst darüber ist, glaube ich das nicht, aber ich finde es cool, so wie das momentan läuft. Chris, da du aktuell ja anscheinend so ein bisschen weniger WWE schaust, möchtest du die Frage skippen oder möchtest du trotzdem beantworten?
Skippen, aber ich sag mal dazu, also das hört sich nicht schlecht an. Das wäre nochmal so ein Grund, vielleicht mal reinzuschalten.
Machen wir weiter. Der Maximilian Egger fragt via YouTube, sollte WWE nicht das Creative Team mit mehr Autoren aus kreativen Berufen für die Story-Abteilung einstellen? Mir kommt es immer so vor, als würden bei WWE nur ehemalige Superstars rumspringen. Und da muss ich leider sagen, bei WWE sind ganz, ganz viele Leute aus Hollywood beschäftigt, gerade was die Autoren angeht. Das Problem ist nur, dass die ganz viele Namen davon gar nicht bekannt sind. Also es ist jetzt nicht so, als ob ein Billy Kidman die Storylines schreiben würde zum Beispiel.
Oder Road Dogg.
Der Road Dogg, genau. Also das sind einfach nur die Namen, die im Internet kursieren. Und auch diese Fire Road Dogg Chance ist einfach nur der Grund, was die Fans kennen den Road Dogg, die Fans kennen aber nicht Autor XY, der da eben die Sachen verbrochen hat. Und deswegen glaube ich, weiß ich gar nicht. Kai, möchtest du da irgendwas anderes zu sagen?
Können wir den Typen engagieren, der Game of Thrones schreibt? Dass wir einfach so mal so eine Red Wedding haben oder sowas? Oder dass einfach mal einer geköpft wird so bei einer Show? So für, einfach, ja, einfach nur mal fürs Feeling, finde ich.
Gewalt, geil, ne?
Einfach mal so ein bisschen, bisschen hart
ballern.
Ja.
Ja.
Trottel, ey.
Der Maximilian hat noch eine andere Frage, und zwar, wie hat es euch eigentlich zu WXW verschlagen und nicht zu GWF? Was ist eurer Meinung nach der große Unterschied zwischen den beiden Promotions? Ja, Kai, du als jemand, der jetzt mehr oder weniger eigentlich durch mich und durch Headlock so ein bisschen auf WXW gekommen ist, warum hat es sich dahin verschlagen?
Ich würde sagen, erstens, weil Olaf einfach ein sehr guter Mensch ist und mir das gezeigt hat. Das ist auch so das einzig Gute an Olaf, dass er mir die WXW gezeigt hat.
Ach so.
Als ob ich Kompliment machen würde, ich bitte dich. Und die andere Sache ist, ich wohne halt in NRW und nicht in Berlin.
Ja. Chris, was war für dich immer Grund zu Euro-Shows zu gehen? Fragen wir mal so, weil du bist jetzt ja nicht unbedingt WXW beheimatet.
Ja, nicht mehr, ne? Leider. Ja. Euro-Shows, angefangen hat es halt wegen den Fly-Ins, ne? Ich habe halt gelesen, hey, in Gießen, Christian Cage ist da und sowas dann, ja, natürlich dahin. Und ja, bei der GSW, die war halt nie so weit weg, ne, das war halt Marburg meistens oder irgendwie so ein paar andere. Käfer in Hessen waren halt 1-2 Stunden Fahrt, das ging dann noch. Und ja. Wrestling ist halt geil und ich wollte mehr davon sehen und ja, so war das.
Ja,
so ist bei es halt auch immer noch.
Auch, ja, bei mir war es auch ganz einfach, die ja, lokale Nähe einfach zur WXW. Ich habe irgendwann erfahren, dass PWG mit WXW zusammen veranstaltet. Davor kannte ich WXW nur so als, ja, das sind die Deathmatches machen, habe mich dadurch gar nicht mehr weiter beschäftigt. Und dadurch bin ich bei WXW gelandet. Und die GWF ist mit Berlin einfach zu weit weg. Also das habe ich schon ein paar Mal überlegt, ob ich mal dahin fahren sollte. Aber es ist irgendwie nie in die Tat umgesetzt worden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es mir einfach von der Distanz ein Stückchen zu weit ist. Was der große Unterschied zwischen den beiden Promotions ist, mal abgesehen vom Personal, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, weil ich GWF nicht so intensiv verfolge. Ich schaue mir zwar ab und zu mal Matches an, ich schaue mir auch ab und zu Three Count auf YouTube an und finde das auch sehr gut, was sie da mit dieser Serie auf die Beine stellen. Aber die ganzen Shows verfolge ich nicht. Insofern, großer Unterschied. Ich glaube, es ist eine unterschiedliche Herangehensweise, was die Präsentation angeht und was die Darstellungsweisen angeht. Aber letztlich ist beides Wrestling und beides kann man sich gut anschauen. Aber ob ich dann mal zu einer GWF-Show gehen werde, hängt wahrscheinlich von meinem persönlichen Zeitplan ab und ob ich Lust habe, vielleicht das mit einem Urlaub in Berlin zu verbinden oder so. So würde ich das mal sagen. Machen wir noch zwei ganz schnelle Fragen hier vom Dieter. Der Dieter fragt nämlich, glaubt ihr, wir werden Owen Hart noch in der Hall of Fame sehen? Chris?
Schwierig. Hängt ja halt eben von Owens Witwe ab, ne? Ich hoffe einfach, dass wir ihn noch in der Hall of Fame sehen.
Ja. Dem stimme ich zu. Kai?
Ich sehe das auch so wie Chris, aber ich kenne auch gar nicht dieses Hin und Her mit dieser Witwe von dem. Ich weiß nur, dass es da mal häufiger Stress gegeben hat.
Ja, ist aber einfach so. Das ist halt eben, da gab es ja einen Lawsuit und ich weiß nicht was und sie will die Rechte nicht freigeben. Also was, also von daher bin ich auch dabei. Ich finde, Owen Hart hätte es auf eine gewisse Art und Weise verdient, nochmal so eine Würdigung zu erhalten, ob das passieren wird. Mal abwarten.
Es ist ja allein, wenn der Name nur erwähnt wird bei einer Hall of Fame. Da siehst ja. Du halt bei den Superstars im Publikum, wie auch eben bei den normalen Fans im Publikum, siehst du halt sofort, wie die Augen feucht werden. Das ist halt einfach so du, eigentlich braucht jeder diesen Abschluss, dass ja. Owen in die Hall of Fame kommt.
Ja, Das ist, glaube ich, auch echt so eine emotionale Geschichte einfach für viele Fans. Finale Frage ist dann, sollte die Original Hart Foundation in die Hall of Fame kommen, obwohl Bret Hart ja schon drin ist, also Jim Neidhart und Bret Hart dann? Fände ich auch cool. Mir würde es aber ehrlich gesagt auch reichen, wenn man Jim Neidhart einfach in die Hall of Fame aufnehmen würde, weil auch der hätte eigentlich genug dafür getan, dass man den da sehen müsste. Ich frage erstmal den Chris.
Ja, ich sehe es genauso wie du und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jim Neidhart in der nächsten Hall of Fame Class sein wird.
Ja, halte ich auch für sehr wahrscheinlich.
Und ich hoffe dann auch Vader.
Ja, das ist ja noch immer so der ewige Streitpunkt. Ne? Mal schauen, ob das dann passieren wird. Kai, wie ist deine Meinung? Die komplette Hart Foundation oder nur Jim Neidhart?
Ich würde auch gerade sagen, also Bret Hart ist ja eh schon drin, also warum nicht einfach Jim Neidhart alleine? Auch nochmal so jetzt als Würdigung natürlich. Ich meine, das ist immer ein bisschen blöd, dass dann die WWE die Leute aufnimmt, nachdem sie irgendwie gestorben sind, aber wäre ja auch angemessen, ne?
Ja, ich meine, Ric Flair ist auch zweimal drin, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, also von daher wäre das möglich, aber das muss man letztlich davon, weiß ich nicht, das muss WWE letztlich selber irgendwie mit sich klar machen. Ich finde beide Varianten absolut nachvollziehbar. Und damit würde ich sagen, machen wir an der Stelle hier Schluss mit unserem aktuellen Podcast. Nächste Woche geht's ja dann auch schon weiter mit der Review zu Hell in a Cell. Da bin ich dann mit dem Ulrich hier zugange. Und diese lustige Runde hier findet sich dann nächste Woche noch einmal zusammen. Und wir sprechen darüber, ob WWE nicht vielleicht auch, so wie wir das gemacht haben, eine kleine Sommerpause benötigen könnte, um frische Ideen zu sammeln. Das wird also eine lustige Diskussionsrunde, bei der ihr uns hier zuhören könnt. Und in dem Sinne sage ich, schaut vielleicht noch auf Patreon und auf Steady vorbei und wühlt euch da durch die Review zu All In oder, weiß ich nicht, durch unsere Helden aus der zweiten Reihe, durch das Gastspiel mit Christian, Michael, Jacobi und was wir da nicht noch alles haben. Schaut da vielleicht einfach mal rein und unterstützt uns da. Ansonsten bleibe ich dabei. Danke, Chris, und danke, Kai, für eine lustige Runde. Vor allem, dass uns Chris hier so viele Infos aus Orlando mitgebracht hat. Ich glaube, das war für alle interessant. Ja, und damit sind wir durch und wir hören uns nächste Woche schon wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.